Ihr Lieben, ihr wisst, es ist wieder soweit. Die alljährliche Hinrundenanalyse steht an. Wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich von Football's Coming Home und von On the Pitch, der Sportpodcast. Herzlich willkommen. Und ihr wisst, da sitze ich nie allein, sondern zwei andere Nasen, Sportnasen, sitzen mir gegenüber, die aber natürlich auch große Fußballfans sind. Und mittlerweile ist das ja eine wahrgewordene Tradition. Es ist mittlerweile auch eine Tradition, dass wir es nie perfekt zur Hinrunde schaffen. Ich glaube, im letzten Jahr war es der 16. Spieltag. Jetzt ist der 18. Spieltag gerade rum. Aber so Pi mal Daumen, das passt schon. Und damit herzlich willkommen erstmal, lieber Benni.
Hallöchen, schön, dass ich wieder dabei bin.
Und auch ein Hallöchen an David.
Hallo David, hallo Benni und ein herzliches Hallo an euch da draußen, auch zu unserer Folge 260.
Das habe ich noch vergessen zu erwähnen, bei mir ist es Folge 82, richtig geschaut habe. Ja, wie werden wir das denn heute aufziehen, David? Wenn ihr in den letzten Jahren immer dabei wart, müsstet ihr die Struktur ja eigentlich kennen, oder? Oder werden wir abweichen? Eigentlich nicht.
Es ist im Prinzip genau eigentlich das gleiche Prinzip wie sonst auch. Wir haben 18 Mannschaften in der ersten Fußball-Bundesliga, die haben wir uns aufgeteilt, also immer David Müller, dann Benni, dann ich und dann arbeiten wir uns von oben nach unten in der Tabelle durch, blicken so ein bisschen drauf, was eben diese erste 18, was die ersten 18 Spieltage dieser Bundesliga-Spielzeit 24, 25 für uns bereitgehalten haben. Generell natürlich, was ist das für eine Saison bis hierhin? Weiß nicht, ob ihr es schafft, in kurzen Worten vielleicht einen ersten Eindruck von euren Hinrunden Erinnerungen kundzutun, Zahlen zur Hinrunde generell zugegebenermaßen, da fehlen jetzt die Zahlen vom Wochenende, sondern das sind die nach der englischen Woche, also nach Ende der Hinrunde, nach 17 Spieltagen. Es gibt in 153 Spielen, die wir bis unter der Woche hatten, 504 Tore, das sind im Schnitt fast 3,3 pro Spiel, das sind mehr so viele wie zuletzt seit 85, 86 nicht mehr, also schon eine ganze Ecke her. Und was auch noch ganz interessant ist, nicht mal 70% der Strafstoße wurden verwandelt. Hat sich jetzt am Wochenende, glaube ich, nicht mehr ganz so viel getan. Das sind zwei Fakten, die ich euch mal mitgebe. Aber so abseits davon, vielleicht wenn ihr so allgemein auf die Tabelle schaut, Benni, was ist so dein Fazit nach der Leverkusen-Meisterschaft in der Saison danach?
Puh, also erstmal sehen wir, Ich sag einfach mal, wir sehen ein Titelrennen. Wir sehen zwei Teams, die da irgendwie für mich vorweggehen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das bis zum Ende spannend wird. Wir haben eine Dortmunder Mannschaft gesehen, die gerade in den letzten Spielen ja auch das nochmal bestätigt hat, wie chaotisch es gerade im Umfeld von Dortmund rumort und dass man immer noch nicht warm geworden ist mit dem Trainer Nuri Sahin auch. Das sieht man eben auch an der Tabelle. Wir sehen eine Eintracht, die so stark ist wie wahrscheinlich selbst in der Europapokalsaison nicht. Und ja, sonst, ich glaube, das ist so das Wichtigste.
David?
Ich bin mit der Saison bis hierhin eigentlich allgemein ganz zufrieden. Macht Spaß, Fußball zu gucken. Vielleicht noch ein kleiner Punkt dazu. Es wäre ja witzig, bei den Elfmetern mal rauszurechnen, wie hoch die Quote wäre, wenn man die Elfmeter von Harry Kane rausrechnen würde.
Ja.
Weil der ja nun wirklich alles tut, um die Quote nach oben zu drehen. Müsste man mal, vielleicht mal eine Hausaufgabe an euch da draußen, schaut da gerne mal rein. Aber ansonsten, ja, denke ich mal, können wir auch mal direkt anfangen, oder? Haben viel zu besprechen.
Ich glaube, es waren 7 Strafstöße oder so, aber vielleicht ist es auch falsch. Ja, genau. Ich hatte es gelesen. Letztes Jahr um die Zeit hat David gesagt, die ungeschlagenen Leverkusener, die werden das nicht durchhalten bis in der Rückrunde. Die Meisterschale höchstpersönlich ans Bayerwerk bringen, das war das Versprechen. Sie warten immer noch, David. Das können wir dir an der Stelle nochmal hingeben. Wir haben es ja in unseren Folgen auch schon angesprochen. Jetzt sieht die Tabelle nach 18 Spieltagen anders aus. Der FC Bayern München 4 Punkte vor dem amtierenden Meister und Pokalsieger David Müller und der FC Bayern. Bitteschön.
Ja, ein Glück. Aber es ist, und das hat Benni ja auch schon am Anfang erwähnt, es ist ein spannendes Titelrennen und man muss ja auch ehrlich sein, danach lechzen wir auch nach diesem Jahr. Und die Bayern, ich bin zufrieden, kann man glaube ich so sagen. Ne? Gab ja viele Unbekannte, ne? Wie ist es jetzt mit Vincent Kompany, ein noch relativ unerfahrener Trainer auf dem Niveau. Er macht es bis hierhin sehr gut, hat auch in kurzer Zeit, finde ich, schon viel gelernt. Wo wir am Anfang noch dachten, hui, dieser Fußball, sehr risikoreich, gab da auch mal ein paar Rückschläge, dass er auch selber gemerkt hat, okay, muss ich mal anpassen. Insofern, Lernprozess ist da absolut vorhanden. Champions League war zwischendurch ein bisschen schwierig, ist man ja auch noch am Kämpfen so ein bisschen. Sollte jetzt die letzten zwei Spiele auch gewinnen, um safe die direkte Qualifikation zu schaffen fürs Achtelfinale. Ist aber mit Feyenoord und Bratislava, glaube ich, möglich. Hoffe ich jetzt einfach mal. Pokal aus, natürlich bitter gegen Leverkusen, aber wir wissen ja alle, wie das Spiel gelaufen ist. Insofern, was will man der Mannschaft da für einen Vorwurf machen, außer Manuel Neuer und die Chancenverwertung. Aber ansonsten, ne, kann leider nur mal passieren. In der Liga ist man auf Kurs. Und auch ansonsten, wenn ich mal überlegt habe beim Kader, was letztes Jahr unter Thomas Tuchel so ein bisschen anders war, fällt mir jetzt so im Kader auch keiner ein, wo ich jetzt sagen würde, okay, den möchte ich jetzt absolut schnell loswerden. Gut, außer Leroy Sané, wobei ich auch immer den Eindruck habe, immer wenn ich Leroy Sané hate, zeigt er dann da in der Woche darauf, dass er ja, dass er es ja doch kann, was ich dann immer nicht so ganz verstehe, aber gut, okay. Aber ansonsten, ich finde den Kader sehr, sehr stark. Umso mehr wundert es mich, was Max Eberl dann vorhat mit Nkunku, was ja Plättigol gefühlt drei Tage in Folge ging es ja nur um Nkunku. Ich weiß gar nicht, wie aktuell das noch ist. Oder jetzt Jonas Urbich zu holen, kapiere ich auch gar nicht, weil ich finde den Kader so, wie er ist, gut. Und wird man so das Finale daheim erreichen? Nein, da muss man sich steigern. Aber all in all, man fühlt einen guten Vibe, es ist nicht alles perfekt, aber Vassal Kompanie, auch, ich würde mal sagen, vollkommen egal, wie die Saison jetzt zu Ende geht, ist ein super Trainer, der sich entwickelt und macht absolut Spaß. Und man merkt es auch in der Mannschaft.
Benni, und wenn man sich die Ergebnisse so anguckt, 4 Niederlagen, 3 Unentschieden, das ist alles nominell gegen große Teams, die Niederlagen, die Pokalniederlage hat David schon angesprochen, reißt eigentlich nur Mainz unten raus, Villa ein bisschen überraschend, Barcelona, das war alles Champions League, also wenn man so sich nur auf die Ergebnisse fokussiert, läuft es eigentlich fast schon besser, als man das so denkt, obwohl sie ja oben stehen in der Tabelle.
Ja, absolut, also ich glaube, dazwischen war dann in der Bundesliga nur die Niederlage gegen Mainz, wenn ich mich nicht irre. Ne? Da, ich glaube, da kann ich mich noch dran erinnern.
Genau.
Aber was ja auch irgendwie da bleibt und aus dieser Hinrunde ist, dass der Großteil der Siege, die man eingefahren hat, das waren dann eben keine 1-0s in den seltensten Fällen, also bis auf dann mal gegen St. Pauli oder so. Aber wie oft dann mal ein 5-0 da stand, ein 6-1, ein 5-1. Also da hat es ja richtig gekracht. Das liegt auch nicht nur an den Elfmetern von Harry Kane, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, sondern es gibt einfach in der Breite eine unfassbare Torgefahr bei den Bayern, auch ein Olise, der sich als Neuzugang bereits gut etabliert hat. Bei Palinha dauert es wohl noch ein bisschen, da sind die 50 Millionen noch nicht so ganz wieder reingekommen, aber grundsätzlich kann man da, glaube ich, echt mit zufrieden sein. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der auch bei Kompany doch seine Bedenken hatte, auch weil die Umstände mit Burnley so halb erfolgreich waren, aber es ist offensiver Fußball, der Spaß macht und der auch die Bayern-Fans wieder mitzieht und allein deswegen hat ja Kompany hier schon was erreicht.
Ja, sehe ich ganz genauso. Also ich war auch ein bisschen skeptisch, aber es funktioniert bis hierhin wirklich gut, auch was moderativ funktioniert. Also gerade aktuell ist natürlich die Personalie Leon Goretzka vielleicht eine, die man im Kader noch herausheben kann. Was mich persönlich sehr freut, weil ich mag den total und dieses Absteckgleis, auf dem er ja nicht zwangsweise geschoben wurde, sondern einfach dahin geraten ist. Das hat viele unterschiedliche Faktoren gehabt oder Gründe. Finde ich schön, dass er davon jetzt wieder runter ist und wenn er da mit im Kader eben eine prominente Rolle einnimmt. Alles wird sich natürlich zuspitzen auf das Spitzenspiel am 15. Februar um 18.30 Uhr, Samstagabend, Topspiel Leverkusen gegen Bayern München. Und da können wir fast die Brücke schlagen zum deutschen Meister, der 4 Punkte hinter den Bayern ist, Benni. Der Meister spielt eine normal gute Saison, die, wenn wir die letzte Saison nicht erlebt hätten, eine richtig, richtig gute in der Vereinsgeschichte wäre.
Ganz genau. Ich meine, wir reden hier trotzdem, wenn du von normal gut redest, von einer Saison, die bis auf am zweiten Spieltag eben ungeschlagen war. Ne? Also diese Serie, die hat sich zwar am zweiten Spieltag beim 2-3 gegen RB zerrissen, aber danach blieb Leverkusen eben tatsächlich 15 Spiele lang ungeschlagen in der Bundesliga. Das geht jetzt bis heute durch und Ja, ich meine, man hatte auch einen großen Luxus natürlich zum Start. Man musste jetzt nicht sonderlich viele Leistungsträger abgeben. Man konnte die wichtigsten Spieler behalten. Die Diskussion fängt natürlich jetzt gerade wieder an mit Florian Wirtz zum Beispiel. Aber der Kader ist in gewisser Weise der Meisterschaftskader. Und das sieht man am Spiel. Man ist eingespielt, man spielt grandiosen Fußball. Und keine Ahnung, ein Schick funktioniert, ein Boniface, wenn auch naja, aufgrund von WWchen immer mal ausgefallen, funktioniert. Florian Wirtz macht einfach richtig, richtig Spaß. Und ja, ich glaube, Bayer Leverkusen kann sich nicht beschweren. Ich meine, da kann man ja sogar noch was drauflegen als bei Bayern, weil man hat Bayern aus dem Pokal geschmissen. Man steht in der Champions League noch besser da. Also, das ist eine Eins für mich. Wir benoten ja nicht, aber
Es geht genauso weiter. Aufgegeben, leider.
Genau. Aber es geht genauso weiter, wie die letzte Saison aufgehört hat. Und deswegen, wie gesagt, ich habe Hoffnung, dass wir einen Meisterschaftskampf bis zum Ende erleben werden.
Und weniger Niederlagen als die Bayern. David, wie viel Angst hat man da als Bayern-Fan, wenn man sich den Verfolger aus dem Rheinland anguckt?
Ja, Uli Hoeneß, wir erinnern uns alle an seine Worte, wo er ja schon quasi die Meisterschaft Bayern garantiert hat. Da bin ich ja schon sehr zusammengezuckt und da war der Abstand ja noch relativ komfortabel. Ich finde es halt so beeindruckend, dass, und ich finde, da sind sich Bayern und Bayer sehr ähnlich. Du wirfst Spieler rein, auch wenn die länger nicht dabei waren, und sie funktionieren einfach direkt, die allermeisten zumindest. Ausnahmen gibt es immer, aber du hast immer den Eindruck, auch die, die weniger spielen, wenn sie ihre Chance bekommen, dann sind die halt voll da. Natürlich jetzt bitter, dass jetzt Terrier jetzt, glaube ich, auch bis zum Ende der Saison jetzt auch verletzungsbedingt fehlen wird. Werden da jetzt personell wahrscheinlich noch nachlegen müssen, aber Leverkusen, absolut, absolut gefährliche Mannschaft. Und ja, man wartet immer so ein bisschen vergeblich darauf, dass Leverkusen jetzt mal irgendwo stolpert, aber sie ziehen weiter ihren Stiefel durch. Sie hatten am Anfang ihre Schwierigkeiten, aber auch die haben sie überwunden. Und wir waren uns ja alle einig, dass das jetzt nicht nochmal so eine Saison sein wird wie die letzte. Und sie haben es aber aus der, nenne ich es mal, Krise, haben sie es bravourös heraus geschafft und sind jetzt wieder 4 Punkte in Bayern. Also besser geht's eigentlich nicht wirklich. Aus der Situation heraus, woher sie kommen.
Ja, ich freue mich ebenso wie ihr auf einen spannenden Meisterschaftskampf. Bayern 45, Leverkusen 41, 5 Punkte dahinter. Und das ist ja dann schon ein bisschen ein kleiner Trendstrich, wenn wir uns zum Beispiel die Zahl der Niederlagen anschauen. Die Frankfurter Eintracht auf Platz 3 mit 36 Punkten. Und dann, ja, kann man auf jeden Fall auch da sagen, ist es eine Saison, bei der man sich eigentlich aus neutraler Perspektive schon so ein bisschen die Augen reiben muss. Wir haben rund um Dino Topmüller im Sommer viel diskutiert. Da wurde dann doch ja auch Durchhaltevermögen bewiesen, weil ich glaube, nicht bei jedem Topclub wäre er auch in der neuen Saison noch auf der Trainer Bank gesessen. Fußballerisch war es auch zu Beginn gerade jetzt nicht so der Mega-Hingucker, also dieses Braunschweig-Spiel im Pokal, das war das allererste, weil ich im Urlaub habe, ich kann mich noch dran erinnern, so ein bisschen fußballerische Glanzlichter, aber irgendwie bei weitem nicht über 90 Minuten gezeigt, dann die Auftakt-Liga-Niederlage gegen Dortmund und dann rollte das Ding ja richtig gut an, nicht immer schön, wir erinnern uns an das 3-3 gegen Pilsen in der Europa League zum Beispiel und dann gab es halt so ein richtige Breakout-Spiele, irgendwie Kiel oder natürlich dieses 3-3 gegen die Bayern, was total spektakulär war, wo man sich, glaube ich, auch in München gesagt hat, oh Gott, da haben wir nicht nur einen Verfolger und das ist nicht nur Leverkusen, gegen die sie auch verloren haben. Viele Mentalitätssiege, knappe 1-0-Siege, also sie können sowohl hoch Bochum als auch knappe 1-0-Siege, die man in der Europa League zum Beispiel gebraucht hat oder eben im Pokal. Und dann auf der anderen Seite, David, erinnere ich mich noch an Besuch bei dir im Podcast. Das war Anfang Dezember nach dem Heidenheim-Spiel, wo die Frankfurter in dieser monströsen Siegesserie, lass mich mal zählen, es waren 7 Siege in Folge, gegen Heidenheim 4-0 gewonnen haben, neue Spieler aufgekommen sind, Neni Brown zum Beispiel da überragend, Collins spielt eine super Saison, natürlich schlägt Mamouche ein wie sonst was, aber danach kam genau dieses Riesen-Eintracht-Dezember-Loch, was wir immer gesehen haben. Leipzig verloren, Pokal rausgeflogen, Augsburg unentschieden, Lyon rausgeflogen, Europa verloren, diese Europa-League-Serie gerissen, Leipzig verloren, Mainz verloren, dann in der Winterpause genau das gleiche Spiel nochmal verloren als Testspiel übrigens, jetzt läuft's wieder, aber der große Omar geht. Wie schwer fällt der Abschied? Kann Ekitike das über 90 Minuten durchziehen, Benny?
Mamouche ist nicht zu ersetzen, Punkt. Wir reden hier, das sage ich auch in aller Stärke, weil ich habe eben mir oder vorhin mir extra nochmal die Zeit genommen, um zusammenzurechnen, um wie viele Scorer-Punkte es sich handelt. Wenn ich richtig gerechnet habe, waren es 35 bisher in dieser Saison, die durch Mamouche weggefallen wären, wenn er nicht da gewesen wäre. Und dieser Doppelsturm am Ende aus Ekitike und Mamouche, den sehe ich nicht zu ersetzen. Ich bin gespannt, ob die Eintracht da noch wo zuschlägt. Aber durch die aktuellen Spieler, ein Matanovic ist noch nicht so weit, beispielsweise. Er ist eine solide Ergänzung, mehr aber auch nicht. Und ja, wie gesagt, da fallen auch in der Bundesliga übrigens 25 Scorer-Punkte allein schon weg. Das ist sehr, sehr hart. Und also klar, es ist ein Haufen Geld, was du jetzt damit verdienst in diesem Winter. Ich stelle mir immer die Frage, hättest du das nicht im Sommer auch bekommen? Aber ja, für die Eintracht ist es eben einfach bares Geld.
Er schießt aus jeden Lebenslagen. Viel mehr Torschüsse als Kane oder Wirtz. Was macht die Eintracht für dich so gefährlich, David?
Ich wollte jetzt sagen, Omar Mamouche.
Auch abseits von Mamouche vielleicht. Aber wir müssen ja ein bisschen nach vorne gucken.
Nein. Die Eintracht macht ja immer auch nach Mamouche, und das hat man ja jetzt schon auch gegen Dortmund gesehen, dass die auch ohne ihn super gut klarkommen. Übrigens auch voll schön, wie sie ihn dann am Ende des Tages verabschiedet haben. Wir erinnern uns an gewisse Leute, da war das nicht immer so, und ich meine, es ist ja auch nicht einfach für ihn im Winter zu gehen, halte ich übrigens, das, was du eben gesagt hast, Benny, ob das nicht auch im Sommer möglich gewesen wäre. Ich halte es für ihn persönlich, dass die Frankfurter das Geld mitnehmen, verstehe ich. Aus seiner Sicht halte ich es für einen Fehler, aus mehreren Gründen. Aber ja, da wird jemand ganz Fettes gehen. Aber wir wissen ja, wie die Eintracht immer wieder rauskommt und dann doch irgendwie immer neue Leute irgendwie findet. Und ich glaube, das Dortmund-Spiel, das pusht jetzt auch. Ne, dass sie da jetzt auch einen großen Gegner geschlagen haben, die zwar, wenn man auf die Tabelle guckt, nicht mehr ganz so groß wirken, werden gleich dazu kommen. Aber ja, halt auch dieses Frankfurt, einfach dieses Stadion anzünden. Und David, du bist ja öfter auch mal da. Also das ist ja, du stehst ja auch auf den Stühlen bei diesem Fußball. Und da muss ich auch mal Dino Topmüller übrigens auch mal loben. Ich meine, was haben wir im Sommer alles, weißt du, schlechtester, siebter Platz gefühlt aller Zeiten? Und ist mein, wenn man den Berichten Glauben schenken mag, hat ja nicht mehr viel gefehlt und man hätte sich getrennt. Ne? Und ja, da jetzt so eine, muss man ja schon sagen, 180-Grad-Wendung hinzulegen, natürlich mit dieser Zwischenphase im Dezember, aber ansonsten jetzt so weit da dabei zu sein bei der Musik, also, und das ist nicht nur Omar Mamouche.
Ja, man steht defensiv wieder richtig gut. Ganz kurze Antwort von euch beiden, schaffen Sie es diesmal sportlich, sich das erste Mal für die Champions League zu qualifizieren? Diesmal muss man ja nicht die Europa League gewinnen. Kann man ja auch über die Tabelle regeln.
Ja.
Sagt ihr ja? Ja?
Ja.
David?
Also wenn ich den Rest auch so angucke, ja.
Und dann haben wir natürlich auch noch irgendwie so, man hat in allen 17 letzten Bundesligaspielen gewonnen. 36 Punkte aus 18 Spielen hatte die Eintracht noch nie. Und sie haben uns ein sehr, sehr schönes Spiel geschenkt. Das ist die Brücke zu unserem nächsten Verein. Denn ich finde, eins der besten Spiele dieser Bundesliga-Saison war das 2:3 zwischen Stuttgart und Frankfurt Mitte November. Wie sieht das denn beim Gegner aus dem Schwabenland aus, David?
Ja, sie drohten ja im Mittelfeld so ein bisschen zu versanden, ne? Muss man ja sagen. Wir haben alle im Sommer darüber gesprochen, die Abgänge, die sie hatten, unter anderem Gerassi, Anton, was ja auch so ein bisschen komisch ist, dass die Stuttgarter es im Vergleich zu den beiden Spielern sportlich deutlich besser geht. Manchmal auch so eine Ironie der Geschichte. Aber sie haben sich da gut wieder rausgearbeitet. Auch dann so wie Verpflichtungen wie Nick Woltemade, der sich immer besser da einfügt. Im Winter haben sie jetzt mit Brun Larsen nachgelegt, der jetzt auch prompt getroffen hat. Also der VfB rockt richtig die Hütte, ne? Wir erinnern uns jetzt an das 4-0 jetzt am Wochenende gegen Freiburg. Das zauberst du auch nicht mal so aus dem Hut hinaus. Und im Pokal noch mit dabei, im Viertelfinale in der Champions League gut auf Platz 26. Aber ein Punkt hinter den Playoff-Rängen. Also da ist jetzt an den letzten zwei Spieltagen noch einiges möglich. Und wie gesagt, dann morgen gegen Bratislava, da sollte man dann schon gewinnen. Muss man eigentlich auch, also man ist deutlich besser. Aber auch da ist noch alles möglich. Und einfach beeindruckend, was der VfB auch in diesem Jahr auf die Beine stellt. Und das kann man über Leverkusen sagen, über Stuttgart. Haben jetzt sportlich im letzten Jahr nicht das Gleiche erreicht, um Gottes Willen. Aber bestätigen das aus ihrer Saison so ein Stück weit. Und da ist kein großer Abfall zu sehen.
Ja, wenn wir uns da angucken, wo die vorletzte Saison waren, ist das genauso was zum Augenreiben, dass die da vorne drin stehen. Für mich sind die hoffentlich auch schon safe im Pokal-Halbfinale, weil der Viertelfinalgegner Augsburg heißt. Wo landen die am Saisonende, Benni? Also die Stuttgart.
Kurzer Sprung zu Augsburg. Nee, wo landen sie am Ende? Das ist eine sehr gute Frage. Moment, ich mache mir lieber noch mal die Tabelle auf, um dazu was Qualifizierendes
zu sagen. Frankfurt 36, Stuttgart 32, Leipzig 31.
Also gerade im Hinblick dessen, David hat es gerade eben schon absolut richtig gesagt, also Guirassy ist ja auch nur einer von mehreren Stürmern, die Stuttgart in den letzten Jahren aufgefangen hat. Ich meine, davor im Winter war es Kalajdzic, der weg war. So. Ja. Und dann holt man Demirovic. Jetzt hat man eben auch die Möglichkeiten durch die europäischen Wettbewerbe und durch Verkäufe einen Demirovic zu kaufen. Der funktioniert auch. Woltemar, da hat man für günstiges Geld geholt, der plötzlich in seiner absoluten Prime ist was spielt, was er vorher noch nie gespielt hat. Also Hut ab mit dieser offensiven Unberechenbarkeit auch, die dadurch mit Undav dann noch entsteht. Die sind zu gut, um nicht, die werden nicht weit nach unten abfallen. Also gerade wenn ich sehe, was da hinterherkommt, muss das in die Top 5 gehen.
Ja, das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ein Champions League-Duell könnte es tatsächlich, oder ein Duell um die Champions League könnte es geben, am allerletzten Spieltag. Man, die Stuttgarter sind da in Leipzig zu Gast und das könnte ja bis zum Ende eines der Duelle um zum Beispiel Platz 4 in der Tabelle werden, Benni. Die Leipziger sind den Stuttgartern dicht auf den Fersen und ohne Witz, also wenn die Dortmunder nicht in Fahrt kommen, eigentlich das unterste Team dieser Top 5, falls der BVB da nicht noch dazu stößt.
Ja, Leipzig wunderbar in die Bundesliga-Saison gestartet, 8 Spiele ungeschlagen gewesen und dann kam ja so dieses kleine Loch, 4 Spiele ohne Sieg, dazwischen auch 3 Niederlagen, auch ein 1-5 gegen Wolfsburg, woher das auch kam, aber da kam natürlich auch viel dazu. Dazu kommt natürlich auch der Totalausfall in der Champions League, müssen wir nicht um den heißen Brei drum reden, kein einziger Sieg bisher auf dem Konto, das heißt, die können machen, was sie wollen, die können 5 Saltos machen, das wird nicht mehr reichen, aber da kommt, wie gesagt, viel dazu. Es kam auch zu vielen Verletzungen, wenn ich an einen Benjamin Henrichs denke, Xaver Schlager, David Raum, Xavi Simmons, die monatelang nicht dabei waren, Josef Paulsen ist dann mehr ein Joker, aber auch der war oder ist verletzt. Das ist verdammt, verdammt hart, auch gerade so ein Xavi Simmons dann langfristig zu ersetzen. Was aber natürlich auf der Habenseite steht, ist das Sturmduo, was einfach funktioniert mit Openda und Šeško. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die beiden in der Rückrunde auch noch zuverlässiger treffen als in der Hinrunde. Wir kennen ja auch beide mittlerweile schon ganz gut. Und die 6 Tore, die sie in der Hinrunde gemacht haben, jeweils, da geht noch was. Also alles in allem durchwachsene Hinrunde, wenn man jetzt auch die Wettbewerbe alle zusammen betrachtet. Aber wie gesagt, auch Verletzungen spielen natürlich eine Rolle. Rose wiederum sitzt aber auch nicht so fest im Sattel, wenn ich das richtig lese, ne?
Wie sehr kann man die Champions League desaströsen Ergebnisse, sie haben ja nicht nur nicht gewonnen, sondern sie haben bisher alle Spiele verloren, David, fernhalten, wenn man sich das Saisonfazit der Leipziger anguckt. Auf der anderen Seite könnte es vielleicht auch helfen, den Europapokal nicht mitzuschleppen ins neue Jahr oder wenn es jetzt in die ernste Phase geht, ab Februar.
Ja gut, aber ignorieren kannst du es ja nicht. Wir müssen natürlich auch sagen, dass Leipzig, insbesondere wenn du das Programm von den deutschen Mannschaften anguckst, hatten sie mit Abstand auch das schwerste Programm, auch so Gegner wie Celtic, wo du dann bei denen ausgerechnet auch noch auswärts ran musst, von den in Anführungszeichen einfachsten Gegner. Und da dann natürlich auch aus eigener Schuld verlierst, vor allem wenn du schon führst. Aber Champions League ist natürlich undankbar. Nichtsdestotrotz kann es nicht sein, dass du da jetzt mit 0 Punkten dastehst. So, da hättest du die Playoffs, hättest du wenigstens erreichen müssen. Und Oliver Minzlaff, wir erinnern uns alle an seinen Aussagen, hat es ja auch schon mehr oder weniger angedroht, dass er da mehr erwartet. Nur ist halt die Frage, ob du dann diesen Weg, den sie jetzt haben, dann verlässt. Dann könnte aber auch das passieren, was Borussia Dortmund versucht hat, nämlich diesen klassischen Weg, neue junge Spieler weiterzuentwickeln, sondern du holst dann etablierte und dann funktioniert es auf einmal nicht. Also ist das ein bisschen schwierig, da jetzt umzusteuern, wenn sie es denn vorhaben. Und vor allem muss Leipzig halt, und das ist auch ein bisschen das Problem bei den jungen Spielern, die sag ich mal, erwachsen machen neben den spielerischen Sachen. Und da siehst du halt zum Beispiel auch bei Leuten wie Xavi Simmels oder Benjamin Šeško, die halt auch charakterlich eben nicht so einfach sind. Das gehört da einfach dazu. So, und ich würde auch sagen, das bremst den Erfolg auch so ein bisschen. Leverkusen hat das letztes Jahr gut vorgemacht, dass du dann halt aber auch die Spieler hast, die dann mit harter Hand auch mal durchgreifen. Das hat Leipzig nun einfach nicht. Champions League sollten sie, ich sag gerade, sollten sie erreichen. Ich glaube schon, dass sie gerade im Verlauf der Saison gegenüber den Stuttgartern noch einen Vorteil haben, erst recht, wenn die dann noch Playoffs spielen sollten. Das ist aber auch wirklich das absolute Minimalziel. Aber ich sehe auch in den nächsten Jahren, wie gesagt, mit Minslavs Drohung, glaube ich nicht, dass die um die Meisterschaft spielen. Es sei denn, sie wollen ihr komplettes Geschäftsmodell über Bord werfen. Das glaube ich aber.
Ja, die langfristige Perspektive dann natürlich auch immer interessant. Interessant auch, was im Pokal passiert. Viertelfinale gegen Wolfsburg, das kennen wir ja. Du hast es angesprochen, Benni. 1-5 ging das in der Liga aus. Gucken wir mal, ob das dann vielleicht in Richtung Pokalsieg gehen kann. Das hat in Leipzig ja immerhin schon funktioniert im Vergleich zur deutschen Meisterschaft. Wir sind gespannt und gucken dann, denke ich mal, auf das erste Überraschungsteam in der Tabelle. Da ist so ein kleiner Bruch drin. Viele Teams, die sich da vor dem BVB tummeln und die Nase vorn hat im Moment mit Platz 6 und damit einem Europapokalplatz. Der erste FSV Mainz 05, der ja irgendwie auch immer so einen ganz komischen Stand irgendwie in Fußball-Deutschland hat. Man fragt man sich, ich glaube, wenn man jetzt nicht so aus Hessen kommt oder diesen Mainz-Brein-Hessen-Bezug hat, so ein Bundesliga-Club, den man vielleicht jetzt auch eher nicht so krass wahrnimmt, wie irgendwie Augsburg oder vergleichbare Vereine. Insgesamt war es ein schwerer Saisonstart, inklusive DFB-Pokal-Verlängerung im Derby gegen Wiesbaden. Auch das schon absurd, ja, dann gegen die Bayern noch rausgeflogen. Und dann interessanterweise ja gerade da schwach, wo sonst immer der Trainer vor der eigenen Fankurve rumspringt. Nämlich zu Hause, auswärts hat es da besser funktioniert. Stuttgart, Augsburg hat man auch schwierige Spiele gehabt, wo man in Unterzahl dann das Ding zum Beispiel noch gedreht hat. In Wolfsburg hatte man ja später auch ein Spiel, wo man sich gut gezeigt hat und dass man dann auch sehr leichtfertig noch aus der Hand gegeben hat. Das war im Dezember dieses 4-3 Wahnsinnsspiel. Auf der anderen Seite lief es dann zu Hause aber auch wieder besser. Also du hast Dortmund geschlagen, du hast die Bayern zu Hause geschlagen, du hast gegen die Eintracht gewonnen und sie in ihrer Krise bezwungen. Also das sind eben ganz, ganz große Punkte, die die Mainzer dann nach vorne gespielt haben. Und das mit Personal, die man größtenteils auch als Lebensversicherung bezeichnen kann. Die eine Lebensversicherung ist immer dafür da, dass man viele Karten bekommt. Die heißt Dominic Kor, zeigt aber sportlich auch wichtige Leistungen. Nadim Amiri ist natürlich auch eine wichtige Person und der hat neulich den Mund aufgemacht nach der Niederlage gegen Baumgarts Union und hat gesagt, Johnny fehlt extrem. Weil wenn nämlich Johnny Burkhardt nicht fehlt, und das haben wir in den letzten Jahren aufgrund von zum Beispiel schweren Knieverletzungen bei ihm ja schon gesehen, ist das ein komplett anderes Spiel, ist es ein komplett anderer Verein und der Mann alleine kann Spiele entscheiden und das macht er gerne auch mit mehreren Toren. Jetzt gerade gibt es so ein leichtes Tief, Leverkusen verloren, Union verloren, die aber jetzt auch mal ein dringend Erfolgserlebnis gebraucht haben. Es ist zunehmend relativ knapp, was sie zeigen, aber es scheint sich zumindest ein bisschen auszugleichen, was Heim- und Auswärtsstärke angeht. Aber ob das am Ende zum Europapokal reicht, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Wie ist es bei dir, Benni? Fang noch mal an.
Also Johnny Burkhardt muss man, glaube ich, auch echt noch mal herausheben. Also jetzt fehlt er dann wieder kurz auf jeden Fall. Und er hat endlich jetzt mal auch geschafft, eine Hinrunde ohne große Wehwehchen durchzustehen. Und dann siehst du auch, was möglich ist. Er hat jetzt 12 Buden auf dem Konto. 12 Buden, wenn du das hochrechnest, bist du bei 24. Das hat schon in Jahren für die Torjägerkanone gereicht. Also das ist ein Niveau, auf dem der spielt, wenn er fit ist. Das ist echt Wahnsinn. Und dann wäre der wahrscheinlich längst schon bei einem größeren Verein, wären da nicht zig langfristige Verletzungen gewesen. Ich drücke die Daumen, dass er trotzdem große Teile der Rückrunde auch mitspielen kann. Aber wenn das nicht der Fall ist und die letzten Jahre versprechen da nichts Gutes, dann wird es nicht ins europäische Geschäft gehen. Also da reden wir auch von einer anderen Dimension als ein Marmoush bei Frankfurt, die zumindest auch breitere individuelle Klasse trotzdem haben und Ekitike zumindest bleibt. Aber wenn Burkhardt geht, wen hast du denn dann im Sturm? Ich meine, Onisivo hast du ja auch an Salzburg schon abgegeben. Da bleibt nicht viel. Und deswegen ahne ich, dass es tatsächlich auch nicht für Europa reicht am Ende.
Das hängt ja auch miteinander zusammen. Burkhardt wurde als möglicher Marmoush-Nachfolger in Frankfurt gehandelt. Genau. Dieser hat das abgelehnt. Das könnte ja im Sommer trotzdem noch ein Thema werden. Auf der anderen Seite, vielleicht ist der Europapokal auch gefährlich für Mainz. Wir sehen ja gerade, was es mit anderen Teams macht. Kommen wir später noch auf Heidenheim zu sprechen. David, am Ende ist mir auch aufgefallen, Mainz kann mal wieder zum Zünglein an der Waage werden. Weil wenn deine Bayern wirklich noch in Meisterschaftskampf mit Bayer Leverkusen verzwickt werden, dann könnte Mainz 05 wieder das Zünglein an der Waage sein. Letzter Spieltag Mainz gegen Leverkusen. Hast du davor Angst und wo landet Mainz am Ende?
Naja, sie haben ja noch was gut zu machen, nachdem sie ja die Bayern zu Hause geschlagen haben. Das fand ich ja jetzt nicht so sonderlich cool. Aber also insofern müssten sie ja um Willen des ausgleichende Gerechtigkeit müssten sie da ja noch jetzt auch nochmal gegen Leverkusen gewinnen. Nein, ihr macht ja hier die tiefen Analysen. Ich komme ja eher über das Emotionale und über, wie sagt Frank Buschmann gerne, weiche Faktoren. Ich habe ja immer in der Vergangenheit auch mal gesagt oder bemängelt, dass so in Mainz dieser Druck fehlt, auch als sie im Abstiegskampf waren und man auch viel...
Die Stadt, ne? Das, was du mit gesagt hast, die Stadt dahinter so.
Ja, richtig. Auch viel so das leere Stadion gesehen hat und man merkt einfach, ich war ja mal im November beim Freitagabendspiel gegen Gladbach da und die Hütte war voll und hat gebrannt. Und zu dem Zeitpunkt hatten sie, glaube ich, zu Hause auch noch gar nicht gewonnen. Aber man hat einfach gesehen, alle haben Bock auf diesen Verein. Ich bin auch gespannt, ob auch diese Art von Bo Henriksen, wie lange man das aufrechterhalten kann. Wir wissen ja alle, solche Typen, es nutzt sich irgendwann auch ab, ob das jetzt irgendwann noch eintreten wird. Europapokal wird es, glaube ich, nicht werden. Sollte es, glaube ich, auch nicht. Aber ja, die Mainzer können gerne noch, bis auf Bayern, noch gerne dem einen oder anderen Favoriten auch mal eine mitgeben.
Ob ihr es glaubt oder nicht, die Niederlage gegen Union war das erste Mal, dass man unter Henriksen zweimal hintereinander verloren hat. Wobei er da ja eigentlich auch gar nicht dabei war in Pflichtspielen. Also das ist schon ganz besonders. Dann kommen wir zum nächsten Club. Auch natürlich schwerer Stand in Fußball Deutschland direkt dahinter. Zum Teil aber echt fußballerisch sehr, sehr gut drauf. VfL Wolfsburg, David Müller.
Ich will es gar nicht so super lang machen. Ich glaube, niemand will eine Wolfsburg-Tiefenanalyse haben.
Grüßer Nico.
Er wird es verstehen. Aber vielleicht so viel, du hast es eben schon angesprochen. Ich finde, Wolfsburg hat in diesem Jahr eine erstaunliche Balance zwischen einer unfassbar starken Offensive, die aber wiederum auch mit aus sehr wenig sehr viel machen kann. Die Defensive ist manchmal so ein bisschen flatterig, aber insgesamt auch in den letzten Spielen deutlich stabiler geworden. Und wenn man sich auch mal jetzt mal in den Spieltagen die Aufstellung anschaut und dann auch mal guckt, wer auf der Bank sitzt, das ist mir jetzt am Wochenende aufgefallen, als Wolfsburg in Bayern gespielt hat, dann ist das auch eine unfassbare Breite, die du hast, dass du dir auch leisten kannst, einen Jonas Wind draußen zu lassen. Und der natürlich alles überstrahlt, ist Amura, wo es ja auch schon den ein oder anderen, das ein oder andere Wechselgerücht gibt, ist immer eine Frage, wie sehr man das auch glaubt, aber ja, wenn der so weitermacht, wird der über den Sommer hinaus wahrscheinlich auch nicht in Wolfsburg bleiben, aber man ist solide unterwegs, ist halt die Frage, ob man damit zufrieden ist, da wo man jetzt steht. Man hat ja noch Möglichkeiten, auch noch nach oben zu kommen. Theoretisch, ja, europäisches Geschäft, gerade nach den letzten Jahren, visiert man immer an, ist auch mit diesem Kader absolut möglich. Aus persönlicher Sicht, gerade wenn man auch immer die leeren Stadien oder das leere Stadion sieht, fußballerisch, das Fanherz hüpft da nicht besonders hoch. Aber sportlich gesehen auf einem guten Weg und da hat Hasenhüttl wieder gut Zug und Struktur hineingebracht.
Stichwort, nur ganz kurz, ich habe gar nicht so viel hinzuzufügen. Stichwort Breite, ich habe das Gefühl, das ist aber so, trotzdem sowas, was ich vor jeder Saison denke bei Wolfsburg, dass ja die Breite im Verhältnis zu anderen Teams, gerade aus dem unteren Tabellendrittel, viel zu gut ist. Ne? Das ist in dieser Saison eigentlich wieder der Fall. Aber wie oft haben wir gesehen, dass diese Breite trotzdem einfach in Gänze enttäuscht hat? Und ich habe da letztens so einen schönen Tweet gelesen, wo jemand gesagt hat, ein normaler Club, der nicht diese finanzielle Stärke hätte und jedes Jahr so viel Geld in die Hand nehmen könnte, obwohl jede Saison wieder auf niedrigstem sportlichen Niveau endet, jeder andere Club wäre schon längst insolvent. Also eigentlich hätte man sich längst schon ins Nichts arbeiten müssen mit dem, was da in den letzten Jahren passiert ist, trotz einer Breite, die man durchaus hat, auch vom Talent her. Aber die Breite spricht natürlich gerade, wenn wir die Teams rund um Wolfsburg sehen, auch für Wolfsburg, weil, ja, wie wir schon eben eigentlich so analysiert haben, die Top 5 Teams, sage ich jetzt mal, die sind für mich einfach eine ganze Ecke, auch wenn das jetzt gerade noch relativ eng wirkt da zwischen Mainz und Leipzig, die sind für mich eine ganze Ecke vor dem Rest einzuschätzen, beziehungsweise wenn du Dortmund noch in der Regel mit reinzählst, ne? Und da geht in einer soliden Saison für Wolfsburg auch was, auf jeden Fall.
Ja, ich würde an der Stelle noch den DFB-Pokal mit reinwerfen wollen, denn man spielt gegen den monetären Nachbarn Leipzig, nenne ich es jetzt mal, Ende Februar. Und dabei ist auch interessant, dass die Wolfsburger ja seit dem Pokalsieg vor genau 10 Jahren es nie mehr ins Halbfinale geschafft haben. Wenn man also gegen Leipzig diesen Erfolg wiederholen würde, den ich ja vorhin schon mal angesprochen hatte, in der Liga hat es funktioniert, dann könnte man ja vielleicht auch nochmal eine Mission angehen, mit der man vielleicht so auch noch nicht gerechnet hat. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Verein hinter dem VfL Wolfsburg. Punktgleich. Torverhältnis ist deutlich schlechter bei den Freiburgern, die immer noch so ein bisschen auf der Suche sind, wie die Ära nach Christian Streich denn auszusehen hat, Penny.
Ja, natürlich ist man da auf der Suche, wie die Ära danach auszusehen hat. Aber immerhin ist es ja ein alter Bekannter, der den Laden übernimmt, Julian Schuster. Und was soll ich sagen? Die neue Ära Schuster. Um jetzt mal ganz, ganz hoch zu greifen. Ging ja gut los. Man holte direkt im ersten Spiel der Saison einen 3-1-Sieg gegen Stuttgart. Und man dachte sich, viele dachten sich direkt, oh, das war ein guter Start für Schuster. Es lief ja auch ganz gut zum Start. Bisher, ich würde sagen, eine typische Freiburg-Saison. Man bewegt sich in den Gefilden, wo man sich eigentlich regelmäßig bewegt. Da geht nach oben definitiv einiges, wenn man eine gute Rückrunde spielen sollte. Was mir noch auffällt, ich hab auf jeden Fall trotzdem, wenn man sich die Offensive anschaut, auch von dem Ehren Dingchi zum Beispiel viel mehr erhofft. Also das ist nicht der Dingchi, den wir bei Heidenheim gesehen haben. Ich hätte am Anfang der Saison echt gedacht, das ist ein typischer Freiburg-Transfer, der wird einschlagen wie eine Bombe. Und zumindest mehr oder weniger, ob vor oder hinter Grifo, keine Ahnung, aber einer der Topscorer sein. Bisher noch kein einziges Tor und keine Vorlage. Das hat mich sehr gewundert und ich glaube, da sind wir auch direkt bei der Achillesferse. Wir haben die guten Standards von Grifo, wir haben einen unfassbar starken Ritsu Doan, aber so viel mehr Kreativität und vor allem Torgefahr, die gibt's da vorne nicht.
Ja, also ich freue mich für den Examin Doan natürlich. Auf der anderen Seite fehlen mir auch so ein bisschen die Konstanz in der Freiburger Saison. Natürlich hat man gesehen, dass sie super Fußball spielen können. Ich erinnere mich an das 3-1 gegen Gladbach Ende November, wo ich dachte, oioioi, das ist jetzt aber eine Generalprobe fürs Arminia-Pokalspiel, das sich gewaschen hat. Also die Gladbacher waren ja auch stellenweise mit Kleindienst richtig gut drauf und was dann war es in dem Fall, glaube ich, eine Höhlershow, die er da abgezogen hat. Also die Freiburger können richtig gut, wenn sie wollen, aber man kann es irgendwie nicht so ganz erklären aus der Logik der Spiele, die jeweils vorangegangen sind. Dann ist man in Bielefeld aus dem Pokal rausgeflogen. Das kannst du dann auch irgendwie keinem erklären, weil das waren ja 2 Tage Pause dazwischen und keiner weiß, was da in diesen 2 Tagen in den Freiburger Köpfen passiert ist. Jetzt liefen die letzten Spiele wieder nicht ganz so gut, waren auch große Gegner. Woran kann man sich am Ende da festhalten, David, bei den Freiburgern, wenn man jetzt in die Rückrunde so richtig einsteigt? Nächstes Spiel gegen die Bayern, auch nicht so ganz dankbar.
Vor allem an einen guten Trainer. Darf man ja nicht vergessen, erste Saison von Julian Schuster. Und wir hatten den Vulkan Christian Streich und er ist ja so ein bisschen der komplette Gegenentwurf. Wobei fußballerisch gar nicht so sehr, aber auf persönlicher Ebene. Und von Julian Schuster, jetzt kann man ja glatt sagen, meine Güte, du hörst von dem ja gar nichts. Wo ist der überhaupt? So, aber er fällt irgendwie überhaupt gar nicht so richtig auf, aber das macht's dann in der Sache auch sehr gut. Was ihm natürlich auch hilft, sind dann Leute wie ein Christian Günther, die auch gern mal für ihn auf die Pauken hauen, der auch gern mal sagt, wir killen die Spiele oftmals nicht. Freiburg ist ja häufig schon in Spielen sehr souverän vorne und dann wird's hinten raus nochmal eng. Das ist so ein bisschen das, wo die Freiburger ein bisschen dran arbeiten müssen, deswegen stehen sie auch da, wo sie jetzt sind, aber sind ja auch vollkommen in Soll. Und nochmal, erste Saison Julian Schuster und du hörst da nichts. Es geht weiter gut, souverän weiter. Und auch wenn man jetzt die letzten Spielzeiten, das war ja unter Christian Streich ja auch nicht immer ganz nach vorne, sondern genau da, wo sie jetzt auch stehen, solide Arbeit. Und insofern ist das aus meiner Sicht absolut souverän, was die Freiburger da machen.
Weiter auf dem Freiburg-Way. Berliner, was dazu? Das ist alles recht eng vor dem BVB. Ja. Dann gehen wir weiter und kommen zu Werder Bremen, die ja auch doch direkt dazwischen stehen, zwischen Dortmund und Freiburg, alles nur mit einem Punkt Unterschied da. Ja, die Bremer sind vor allem auswärts auch gut in die Saison reingekommen. Unter anderem erinnere ich an das Spiel gegen Hoffenheim, wo die Sinsheimer in der 12. Minute schon 3-0 vorne liegen, am Ende gewinnt. Oder am Ende ist es sogar erst die 49. Minute, bis Bremen das Ding zum 4-3 rumdreht. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen irgendwie, ja, wenn wir wollen, können wir alles schaffen, zugegebenermaßen auch in Überzahl. Aber dann funktioniert es zunehmend auch mehr zu Hause. Du hast viele neue Entdeckungen, also zum Beispiel, wenn ich an Derek Köhn denke, der jetzt neu im Bremer Trikot unterwegs ist. Du hast Lien, du hast Njinma, du hast Day, die da sehr, sehr gute Leistungen zeigen. Alles ja Namen, die ja den Standard-Bundesliga-Guckern vor 2 Jahren so auch noch nicht wirklich viel was gesagt haben. Die Flankenabnehmer sind noch vielleicht noch nicht ganz so effektiv unterwegs. Fun Fact, Bremen, einziges Team mit Kiel zusammen mit 2 Eigentoren. Aber auch das stört sie im Moment, glaube ich, auch nicht wirklich großartig. Zuletzt geht es jetzt so ein bisschen bergab. Klar, irgendwie eine 2-0-Heimniederlage gegen Augsburg kann ich ehrlicherweise auch nicht so ganz verstehen. Man muss sich aber jetzt so ein bisschen fangen. Du hast schwere Gegner, du hast Dortmund, Mainz, Bayern als nächste Aufgaben. Du bist noch im Pokal, hast mit Bielefeld den einzigen Drittligisten, den du eigentlich auch schlagen musst. Hast da aber auch schwere Abende hinter dir. Nur 1-0 in Paderborn, in allerletzter Sekunde gegen Darmstadt gerade so weitergekommen. Also irgendwie ist es immer eine recht knappe Angelegenheit und total abwechslungsreich. Du verlierst 4-1 gegen Gladbach, 5-0 gegen Bayern, drehst dieses Hoffenheim-Spiel, gewinnst, holst ein Unentschieden gegen Leverkusen zu Hause. Also es ist total ambivalent und ich kann das total schwer einschätzen, was das wird. Klingt nach typisch Mittelfeld, oder? Benni?
Ja, ich meine, die Platzierung und der Weg in Richtung Platz 5, aber auch nach unten, sagt das ja auch aus. Also klar, man ist da dem oberen Drittel näher als dem unteren Drittel. Ich glaube, das wird Bremen auch am wichtigsten sein, dass man da mit einer komfortablen Ausgangslage in die Rückrunde jetzt gegangen ist. Und ja, du hast es absolut richtig gesagt, eine unfassbar ambivalente Saison, aber ich glaube, die Bremer werden da relativ happy mit sein, mit der Ausgangslage, wie gesagt, jetzt nach mittlerweile 18 Spielen. Es ist immer noch, also, und man hat tatsächlich auch zu viele Unterschiedsspieler, um da in dieses untere Drittel zu fallen. Also, wenn ich an Duxch, an Grüll denke, aber noch viel mehr irgendwie so als Schaltzentrale auch an Starge, das sind einfach Spieler, die auch den Unterschied ausmachen können, mal gut in einem Spiel. Deswegen, ja, ich bin als Schalker bin ich natürlich ein bisschen enttäuscht von Keke Topp bisher, der mit diesem Hattrick im DFB-Pokal am Anfang gestartet hat, kann ich mich noch dran erinnern.
Cottbus, ja.
Genau. Und dann auch früh, glaube ich, seine erste Bude gemacht hat in der Bundesliga, aber danach kam gar nichts mehr. Aber ja, wie gesagt, Bremen solide und ich glaube, da wird es am Ende nicht weit nach oben und nach unten mehr gehen sonst.
Ja, dann kommen wir, würde ich mal sagen. David, oder hast du noch was dazu?
Nö, stimme ich zu und bin sehr gespannt, wie sie dann in München auftreten werden, weil werde ich wahrscheinlich im Stadion sein.
Dann kommen wir vom 5. der Auswärtstabelle, Werder Bremen, 16 Punkte auswärts geholt in 9 Spielen, zum 16. der Auswärtstabelle, Borussia Dortmund nur 5 Punkte in der Fremde geholt, zu Hause waren es 20, das ist sehr, sehr ambivalent, die Borussia, da wird man dieses Jahr nicht schlau draus, vor allem nicht auswärts. David.
Ja, ich vervollständige mal das nochmal, nur einmal gewonnen und ihr wisst ja auch, ich bin ja auch so Fan von so Statisten, wie viel die Teams so laufen. So. Und Borussia Dortmund war das viertlauffaulste Team in der Liga. Jetzt kann man sagen, ja, okay, sie sind ja auch, zählen ja auch zu den besten Mannschaften und lassen dann den Gegner eher laufen. Aber wenn man auch mal guckt, wo die Bayern stehen, das ist eher oberes Mittelfeld. Sie sind übrigens auch das drittunfairste Team, was natürlich auch nicht sonderlich hilft, wenn du viele Verletzte hast, aber wiederum 40 gelbe Karten und jeweils 2x gelb-rot und rot kassierst. Ne? Das kommt nochmal oben drauf. Also aus Borussia Dortmund wird man nicht schlau. Ich habe schon mal auch angesprochen, jetzt bei mir in der letzten Folge, man hat ja jetzt den Vertrag von Sebastian Kehl als Sportdirektor verlängert. Da wusste ich da noch gar nicht, dass der auch im Sommer ausgelaufen wäre. Deswegen musste man es jetzt noch machen. Aber eigentlich nur aufgrund dessen kann man es gemacht haben, weil sportlich, finde ich, gibt es keine Gründe, das zu tun. Weil ich finde, Kehl eigentlich, seitdem er da ist, durchgängig keinen guten Job gemacht hat. Ich war ja sehr verwundert am Wochenende, dass Ricardo Basile nahezu ja in sein Rektum gekrochen ist, voller Lob über Sebastian Kehl.
Aber das ist ja nichts Neues. Also,
Also das, da habe ich ja wirklich gedacht, ach herrje, Borussia Dortmund steht auf Platz 2, 3 oder 4. Man hat in der Champions League hat man stark angefangen, aber sagen wir mal so, durch ist man da jetzt auch noch nicht. Gut, kann auch gegen Barcelona verlieren, das passiert. Aber man ist wieder desaströs im Pokal gescheitert und es ist im Prinzip das, was wir letztes Jahr auch wieder gesagt haben, dieser Champions League-Sieg und wie gesagt, die letzte Bundesliga-Saison war auch nicht gut. Und der hat vernebelt einfach komplett die Sachen, hat auch im Sommer das, was sie an Transfers getätigt haben, was auf dem Papier ja ordentlich aussah, aber hat bisher keiner so richtig eingeschlagen, außer Guirassy vielleicht, aber ansonsten funktioniert da gar keiner. Ich bleibe weiterhin dabei, auch Nuri Sahin, er wird ja jetzt wohl, oder es wird ja sein Endspiel sein gegen Bologna, zumindest wenn man Plättigol glaubt. Und in der Hinsicht kann ich mir durchaus vorstellen, dass das so ist. Der ist da, wie gesagt, auch so ein bisschen das Bauernopfer. Ich habe schon am Anfang der Saison gesagt, ich verstehe nicht, was Nuri Sahin mehr mitbringt wie Edin Terzic. Das ist ihm gegenüber nicht böse gemeint, sondern es ist einfach so, dass ich aufgrund dessen hinterfrage, was Dortmund einfach in Bezug auf die Trainersuche genau vorhat. Also was einem Sahin gibt, was Terzic nicht mehr hatte. Und man sieht jetzt, dass Sahin, auch wenn ich es nicht so ausdrücken würde wie Mario Basler, aber er ist noch nicht so weit. So, und die ganze Situation drumherum hilft ihm auch nicht dabei. Und Dortmund muss da mal ganz grundsätzlich überlegen, auch in Sachen Transfers, wenn ich jetzt auch wieder lese, sie sind an einem Marcus Rashford interessiert. Da denke ich mir, also davon mal abgesehen, dass ich mich frage, wie sie sein Gehalt eigentlich bezahlen wollen. Aber wo ich mir denke, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass ihr jetzt über Marcus Rashford ernsthaft nachdenkt. Also vielleicht ist da auch nichts dran, keine Ahnung. Aber also das wäre ja wirklich jetzt der Gipfel des Eisbergs, wo ich mir denke, ihr holt jemanden, der sportlich schon in den letzten anderthalb Jahren, fragt Manchester United, nichts mehr gerissen hat und dann wollt ihr den auch noch für ordentlich Gehalt auch noch holen. Ein komplizierter Charakter. Also das ist komplett absurd, überhaupt daran zu denken. So, jetzt höre ich aber auch auf und lasse euch mal zu Wort kommen. Aber all in all wundert mich das ehrlicherweise nicht und ja, man muss in der Bundesliga, man muss es irgendwie in die Champions League schaffen, weil also ins Finale wird man definitiv nicht nochmal kommen. Und es wäre sehr traurig für mich, wenn das jetzt mit Nuri Sahin so enden würde, weil er, wie gesagt, am wenigsten Schuld daran trägt. Wenn man ihm das anbietet, sagt er nicht nein, das verstehe ich. Aber wie gesagt, er ist aus meiner Sicht nicht so weit.
Was man so hört, gibt es bei Borussia Dortmund ja scheinbar wirklich mehr schwierigere Charaktere, als man das so denkt von außen, Benni.
Ja, und dann brauchst du vor allem auch einen Kapitän, der auf den Tisch haut und ein Führungsspieler sein kann. Und wir könnten jetzt wieder eine Viertelstunde über Emre Can reden, wenn ihr Lust habt. Also, das ist ja auch wieder ein Thema, was man aufmachen könnte. Und in dieser Folge ist bisher noch nicht der Begriff Stallgeruch gefallen, deswegen nenne ich ihn jetzt nochmal. Ja. Sebastian Kehl, Edin Terzic, jetzt Nuri Sahin. Vielleicht ist das jetzt auch mal die Möglichkeit, falls das Endspiel in die Hose geht, von Nuri Sahin dann auch wirklich mal weiterzudenken, vom Horizont her, als von der Stirn bis zur Wand. Und tatsächlich auch mal in der Breite nach kompetenten Leuten für die Trainerposition und für auch andere Ämter zu schauen. Aber sonst, ja, man ist 7 Punkte jetzt schon von Platz 4 weg. Also wir reden von einer sehr starken Krise. Das ist noch mal härter einzuschätzen als die letzten Jahre. Also wir haben ja jetzt ein paar Jahre hinter uns, in denen Dortmund underperformt. Aber das ist jetzt auch echt noch mal, naja, ein Moment, wo man langsam aufwachen sollte.
Ja, und mit anderen Ämtern könnte man zum Beispiel auch die Spieler meinen. Also ich bin selten mit Corny Küpper einer Meinung, aber im Doppelpass dann hier, also klar, du hast dann hier Anton und du hast Guirassy und ja, vielleicht hast du noch Rashford, aber so irgendwie ist das kreatives Scouting? Also irgendwie kenne ich da andere Vereine, die zum Beispiel in der Offensive mal anderswo irgendwelche Leute aufgabeln, die mutmaßlich dann vielleicht sogar besser funktionieren. Wolf Fuß hat ja zum Beispiel gesagt, der Guirassy, der läuft manchmal rum wie Falschgeld irgendwie. Und beim Frankfurt-Spiel irgendwie ist er ein Schatten seiner selbst stellenweise. Ja, weiß ich nicht. Also ich wünsche es mir total, weil ich kann mir auch Borussia Dortmund selbst in der Europa League einfach nicht vorstellen, weil das passt für mich einfach nicht zusammen. Es gibt auch einen Verein aus dem Rheinland, der stand vor ein paar Jahren auf Platz 17 nach der Hinrunde und hat es trotzdem noch da oben irgendwie reingeschafft. Also da muss man es ja von Platz 10 irgendwie schon schaffen, die, was sind es jetzt, 6, 7 Punkte, dann irgendwie noch einzusammeln auf dem Weg in die Königsklasse. Ich würde es mir sehr, sehr wünschen. Eine andere Borussia, also wir begleiten das bei der Dortmund, bei den Dortmundern weiter, eine andere Borussia liegt einen Punkt dahinter in der Tabelle. Benny und ich sage seit Saisonbeginn, seit dem Eröffnungsspiel gegen Leverkusen, es ist so verdammt geiler Fußball, den die spielen können, wenn sie wollen, wenn Hackleindienst und Co. funktioniert, aber sie funktionieren bei weitem viel, viel zu selten.
Absolut, übrigens auch ein Robin Hack, der ja eine gute letzte Saison gespielt hat, als einer der wenigen bei Gladbach. Auch der bleibt ja, gerade wenn man jetzt auf die Scorer schaut, hinter seinen Erwartungen oder zumindest hinter seiner Form aus der Vorsaison. Aber man kann erstmal sagen, es sind Fortschritte zur letzten Saison zu sehen. Wir haben, glaube ich, alle zu starken Kritikern von Gerardo Seoane gehört, auch zu Recht. Ich meine, in der letzten Saison stand am Ende der 14. Platz. Aber ja, man hat ein paar solide Transfers gemacht. Kleindienst war natürlich Gold wert und der fühlt sich auch richtig wohl bei den Fohlen. Das ist einfach ein Match, was ein guter Transfer war. Ja, aber sonst, man schlägt auch die Teams alle aus dem letzten Tabellendrittel, wenn man da drauf schaut. Bochum hat man geschlagen, Union hat man geschlagen, Heidenheim hat man geschlagen, St. Pauli hat man geschlagen, Kiel hat man geschlagen und das auch teilweise, oder Hoffenheim hat man auch geschlagen. Die Siege holt man alle. Aber wenn es dann gegen Teams geht, die in Anführungszeichen auf einem Niveau ungefähr einzuschätzen sind oder sogar etwas höher, da holt man verdammt wenig Punkte. Zuletzt natürlich jetzt auch 3 Niederlagen gehabt. Okay, gegen Bayern 1-0 kann man verlieren, gegen Leverkusen 1-3 kann man auch verlieren. Dazwischen aber auch ein 1-5 gegen Wolfsburg. Das heißt, das Neujahr wurde nicht erfolgreich gestartet. Da muss man jetzt aufpassen, dass man da jetzt nicht ein Stück weit abrutscht. Aber momentan steht man auf einem 11. Platz in der Bedeutungslosigkeit der Tabelle. Und was, naja, der Vergleich zur Vorsaison angeht, ist das tatsächlich ein kleiner Fortschritt. Nicht nur spielerisch, sondern auch auf dem Papier.
David, warst du auch so begeistert von den Gladbachern, wie ich stellenweise?
Die Frage ist ja so ein bisschen, ob die gegenwärtige Situation so akzeptiert wird, auch wenn sie am Ende der Saison da stehen. Das ist ja immer so in den letzten Jahren ein offenes Geheimnis gewesen, dass die Borussia sich ganz woanders sieht. Du hast es schon seit Jahren nicht mehr gezeigt. Insofern, ja, bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Ich habe ja mich schon bei Seoane entschuldigt, dass ich ihn so schlecht gemacht habe und habe dann eine Woche später gesagt, haha, hatte ich doch wieder recht. Also deswegen stehen sie ja auch da, wo sie stehen, nämlich man weiß nicht, was man von Mönchengladbach bekommt von Woche zu Woche, was halt auch so ein bisschen ein Problem ist, dass man auch im Strafraum häufig einfach zu spät ist, hat auch schon 6 Elfmeter verursacht in dieser Saison. Da müsste man auch vielleicht mal ein bisschen dran arbeiten. Im Normalfall würde ich auch Benny zustimmen und sagen, es ist ein Fortschritt. Es ist ja auch rein tabellarisch schon. Aber man hat auch letztes Jahr, das Jahr war auch einfach absolut super grässlich. Also es wäre ja noch schlimmer, wenn jetzt gerade so ein Verein wie Gladbach nicht irgendwo einen Fortschritt gemacht hätte. Und dafür, ja weiß ich nicht, ist mir das vielleicht ein bisschen zu wenig. Ich müsste gar nicht, Gladbach müsste gar nicht Top 5, 6 sein, aber vielleicht so 7, 8, 9, das wäre schon, also noch so ein bisschen näher an Europa dran, ohne jetzt ganz durchzustarten. Das würde ich mir noch wünschen und einfach eine gewisse Konstanz. Das fehlt mir noch.
Einen einstelligen Tabellenplatz hatten die Gladbacher das letzte Mal 2020, 2021. Diese Saison, in der sie zum Beispiel auch das letzte Mal europäisch gespielt haben und da standen sie im Champions League Achtelfinale gegen Manchester City. So lange ist das schon wieder her. 4 Jahre. Gucken wir mal, was da draus wird. Kleiner Funfact am Rande. Erstens, Topspiel am Wochenende, Gladbach-Bochum. Und letzter Spieltag, Gladbach gegen Wolfsburg. Ein Spiel, was in der Hinrunde 5-1 ausging, wie wir diese Woche gelernt haben. Dann sind wir bei meinem Lieblingsclub angekommen und dann geht es so langsam in Richtung Abstiegskampf, wobei die Mannschaft damit ja traditionell nichts zu tun hat, obwohl eine Tordifferenz von -12 beim FC Augsburg steht, der mit Jes Torup wieder einmal einen interessanten Fußball spielt. Man wird gerne mal abgeschossen, unter anderem recht früh schon 4-0 von Heidenheim. Da dachte man sich, boah, die sind in der Europa League, in der Conference League stark. Dann wird das in der Liga auch werden und Augsburg, die haben dieses Jahr vielleicht mal wirklich was mit dem Abstieg zu tun. Klatsche Leipzig, vorher gegen Mainz verloren, dann gewinnt man gegen St. Pauli, aber auch nicht wirklich viel. Und dann wird es dann doch wieder besser. Gegen Gladbach gewonnen, dann hast du dieses Claude-Maurice-Feuerwerk gegen Dortmund, wo du dann eben siehst, okay, Dortmund ist vielleicht einfach auswärts scheiße. Augsburg spielt normalen Heimfußball, was man zu Hause auch gerne mal machen kann. Hast aber auch wirklich Personalien, die gut funktionieren. Also Marius Wolf auf Außen, auch da bin ich ja bekanntermaßen kein Fan von, schon seit Köln gegen Bielefeld-Zeiten nicht. Schlotterbeck funktioniert ganz gut. Jakic ist natürlich eine schöne Verpflichtung da. SND kommt jetzt in den letzten Tagen so irgendwie erst wirklich richtig auf. Ansonsten ist es fußballerisch kein wirklich großer Hingucker. Man hat dann irgendwie mit Hängen und Würgen dieses Elfmeterschießen im Pokal gegen Karlsruhe noch gehabt, um da weiterzukommen. Lief dann in der Liga nicht so wirklich gut. Du verlierst 1-5 in Kiel. Das muss mir wirklich mal einer erklären. Das ist dann irgendwie kompletter Gegenteil dazu. Du hast, und das ist in der Bundesliga, Benny ist da der Experte für, gar nicht mal so häufig der Fall, vielleicht noch in Leverkusen, eine Thematik mit Torwartwechseln, was ich mit Lavrovic und Damen noch ganz interessant finde. Also, das ist der FC Augsburg und ich werde Jahr für Jahr nicht schlau aus diesem Verein. Jetzt in Bremen gewonnen, davor, ich verstehe das einfach alles nicht. Was soll das? Benny.
Ich wollte eigentlich tatsächlich relativ wenig gerne am liebsten zu Augsburg sagen, weil ich habe gar nicht viel hinzuzufügen. Also ein Verein, den wir Jahr für Jahr nicht verstehen. Was habe ich noch hinzuzufügen? Claude Maurice hast du erwähnt, der Unterschiedsspieler eigentlich in diesem Kader. Genau, SND hatte seine Momente, hatte auch am Anfang dann mal ein Spiel, wo er dann doppelt getroffen hat. Jetzt hat er wieder doppelt getroffen beim Sieg über Bremen, war das ja, glaube ich. Ne?
Ja.
Aber sonst, ja. Also, ich habe hier lustigerweise nebenher noch die Kader im Bundesliga-Vergleich beim Kicker offen und die Durchschnittsnoten. Da würde Augsburg übrigens auf einem 16. Platz stehen. Also offensichtlich war man tatsächlich auch von der Effizienz her auch wieder zu gut oder über ihrem Durchschnitt. Mehr will ich dazu gar nicht sagen.
David, noch was zum glorreichen FC Augsburg?
Weltpremiere, nein, ihr habt alles gesagt, da wo sie stehen, passt's. Ja,
fertig.
Gehen wir weiter.
Gut, dann sind wir beim Verein angekommen, der das erste Mal seit 10 Pflichtspielen, glaube ich, wieder was gewonnen hat. Union Berlin ist im Baumgart-Modus. Was bringt das an der Seitenlinie, David?
Da höre ich ja wirklich sehr zwiespältige Meinungen, gerade aus meinem Union-Umfeld. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, dass Benny in sich hinein.
Der andere Benny ist kein großer Fan, wie ich in euren Flop 10 Stadionerlebnissen hören durfte.
Nein, er ist in sich zusammengesunken und hat ja sich festgelegt, dass das jetzt endgültig den Abstieg bedeuten wird. Es sah ja auch relativ gut aus, bis dann jetzt am Wochenende dieser Sieg kam. Vielleicht auch ganz gut, Baumgart hat ja zunächst mit der Viererkette versucht, hat dann jetzt im letzten Spiel zurückgestellt und dann hat es auf einmal ganz gut geklappt. Union wird irgendwie versuchen oder muss versuchen, einfach Tore zu erzielen. Jetzt am Wochenende war das, oder vor allem letzte Woche, da hat dann John auch wieder einige, die wenigen Chancen, die man hat, auch wieder liegen gelassen. Der Sieg jetzt am Wochenende hat ungemein geholfen, auch mal zu Hause mal wieder, das ist auch schon eine Weile her. Ja, was ich nicht so richtig verstanden habe, ist, wie das jetzt so mit Bo Svensson auseinandergegangen ist. Ich meine, klar, man hatte zuvor sehr viele Spiele auch am Stück verloren. Aber das war dann auch in so einer Phase, war das kurz vor Weihnachten oder nee, zwischen Weihnachten und Neujahr war das. Auch so ganz merkwürdig, auch so gar nicht Union-like. Man muss ja auch noch abwarten, wie sich das jetzt mit der Geschichte mit dem Feuerzeugwurf.
Sprechen wir bei Bochum noch drüber.
Ja, wie sich das jetzt auch noch entwickelt. Ich sag mal so, die Aussagen von Dirk Zingler, auch wenn er in einigen Punkten, zumindest was das Rechtliche angeht, nicht Unrecht hatte, aber hat jetzt auch die Sympathiewerte in der Hinsicht trotzdem nicht so ganz erhöht. Von daher, ich bin geneigt zu sagen, ich würde den Sieg am Wochenende jetzt ehrlicherweise nicht sonderlich überbewerten wollen. Und ich kann auch jeden verstehen, der Baumgart kritisch sieht, weil Fakt ist nun mal, die letzten Trainerstationen waren nicht so dolle. Und damit Köln würde ich vielleicht mal so ein bisschen noch ausklammern, aber gerade in Bezug auf den HSV, als er da angetreten ist,
ja,
er ist nicht mit dem HSV aufgestiegen. Und als Tim Walter ging, waren sie, glaube ich, auf Platz 3 wenigstens. Insofern kann ich da jeden verstehen, der Skepsis hat, warum das denn jetzt ausgerechnet in der Bundesliga besser funktionieren sollte. Und da kommt auch wieder das Thema Stallgeruch ins Spiel. Also, weil, ja, Baumgart, das ist, ich weiß gar nicht, von wem ich das neulich gehört habe. Ich glaube, Marcel Reif war das, der das gesagt hat, dass das, ne, so Vereinslegende und seine Frau arbeitet im Fanshop und das ist alles irgendwie früher Spieler da. Das ist, manche Dinge sollte man da nicht so zusammenführen, weil man nicht weiß oder die Garantie hat man nie, aber wo es wirklich auf Kante steht, wenn es nicht klappt, dann hat man endgültig verkackt auf jeglicher Hinsicht und hat auch die Vergangenheit dann endgültig in den Sack getreten. So, und deswegen, ja, frage ich mich, ob das jetzt sowohl aus sportlicher Sicht, ob das Sportliche wirklich überwogen hat im Vergleich zu allem anderen, gerade in Bezug auf Bo Svensson, der das, glaube ich, noch hinbekommen hätte. Deswegen, ich sehe das so ein bisschen kritisch. Der Sieg hat aber jetzt sportlich zumindest mal geholfen. Aber alles andere, ja, ein bisschen schwerfällig, ne?
Wenn man es nur auf die Hinrunde runterbricht, man hat Champions League Club Dortmund besiegt, Europa League Club Hoffenheim und beide Aufsteiger. Ist das genug, Benni? Du hast noch was zur Union, das sehe ich dir an.
Das siehst du mir an. Ja, ich glaube schon, dass es am Ende genug sein wird. Ich bin aber da auch bei David, der absolut korrekt gesagt hat, das, was wir auch eigentlich schon rund um den Trainerwechsel gepredigt hatten, Bo Svensson halte ich für sogar immer noch deutlich passender zu Union in diesem Moment als einen Baumgart. Also, die Entlassung kam folgerichtig irgendwie oder logisch nach, ich glaube, sieben Partien ohne Sieg.
Aber was ist das auch bitte wieder für ein Zeitpunkt? Also
ja, genau. Einen Tag nach Weihnachten war es, ne?
Ja,
wo er dann rausgeschmissen wurde. Doch, das war direkt der Tag danach. Genau, Zeitpunkt kann man da auch drüber diskutieren. Ja, ansonsten, ich finde dieser Kader, und dieser Kader strotzt eben irgendwie in meinen Augen auch immer noch vor Chaos. Weißt du, diese Restbestände der Champions League-Saison sind immer noch nicht beseitigt. Teilweise hast du die Verträge immer noch an deinem Arsch, wollte ich gerade schon fast sagen. Ja. An Backen, genau. Das sieht man eben nicht nur an diesen Restbeständen wie einem Kevin Volland, der dann aber auch nicht mehr spielt, sondern ich finde, der Kader ist auch einfach unfassbar unausgewogen. Das siehst du halt auch. Dieser Umbruch, der ist irgendwie immer noch nicht vonstatten gegangen. Der konnte auch nicht über einen Sommer nach dieser Champions-League-Saison vonstatten gehen. Und das sieht man, glaube ich, bei keinem Kader so dolle wie jetzt bei Union.
Das Trauma tragt ihr beide noch in euch, dieses Champions-League-Erlebnis im Olympiastadion.
Ja,
das ist sowas von einmalig gewesen.
Aber wir haben keine Niederlage gesehen. Wir haben ein Unentschieden gesehen, oder?
Nee, gegen Braga hatten sie verloren.
Ja, das war doch auch so ein
Last-Minute-Ding. Stimmt, das war bis zum Ende noch knapp.
Das ist so tragisch. Stellt euch mal vor, die hätten da nicht so oft Last-Minute-Pech gehabt. Naja, egal.
Aber da haben sie wenigstens dann noch die Tore geschossen. Ich meine, zweitschlechteste Offensive mit 16 Toren. Und wenn du gerade Volland gesagt hast, auch, finde ich, Jordan ist auch so ein super Beispiel.
Nicht mal im Kader! Volland! Wie funktioniert so ein Downfall?
Aber Jordan ist auch so ein super Beispiel. Wir wissen noch, wie er gekommen ist, wie er abgeliefert hat. Dann war er, glaube ich, an Gladbach ausgeliehen. Das hat gar nicht funktioniert. Und jetzt, weiß nicht, man verspricht sich noch irgendwas von ihm, aber es klappt einfach nicht mehr. Aber auf irgendwen muss man ja im Sturm noch setzen, außer Benedikt Hollerbach.
Und das ist das Lustigste, dass wir diesen Sturm von Union in der Champions-League-Saison gesehen haben und gedacht haben, what the fuck, da ist Benedikt Hollerbach der schlechteste Mann. Und jetzt ist er einfach der Typ, der diese gesamte Offensive in seinem Rucksack trägt. Das kannst du keinem erzählen, wirklich.
Ja, gucken wir mal, was bei Union so abgeht. Aber man hat zumindest noch so ein kleines Polster auf die Abstiegsränge. Die anderen 5 Clubs, die da unten drin stecken, haben damit ordentlich zu beißen. 2 große Überraschungen sind dabei, eine andere nicht. Das ist der Aufsteiger vom Kiez, St. Pauli, das laufstärkste Team der Liga. Aber nur vom Laufen schießt man keine Tore, Benni.
Ja, wir reden von mittlerweile 11 Niederlagen, muss man leider sagen. Es gab nur zwei Unentschieden in der Hinrunde und bisher eben tatsächlich schon 11 Niederlage auf dem Konto. Hat ja auch schwach gestartet. Man hatte echt durchaus Probleme, in der Bundesliga anzukommen. Gegen Union verloren, gegen Heidenheim verloren und gegen den FC Augsburg verloren, wo du dir am Anfang gedacht hattest, wenn du gegen diese Teams keine Punkte holst, wie soll das denn am Ende aussehen? Aber was am Ende stand, und das ist das, was wir uns auch nochmal echt in ein Gedächtnis rufen müssen, wenn ich nicht komplett irre, es ist die zweitbeste Defensive der Liga, von der wir hier gerade reden, beim FC St. Pauli. Nur 21 Gegentore. Das haben vielleicht
korrekt.
Die meisten haben das gar nicht auf dem Schirm, wenn du die Tabelle anguckst, aber auch St. Pauli anschaust, wie viele Niederlagen die jetzt auf ihrem Konto haben. Und das waren immer knappe Niederlagen. 0-1. Wie oft gab es 0-1? Und das möchte ich einfach, also das muss man, glaube ich, gerade im Verhältnis zu den anderen Neulingen, jetzt auch zu sowas wie Holstein Kiel, echt nochmal herausheben. 21 Gegentore, was auch nicht zuletzt an einem hervorragenden Keeper Vasi liegt. Da liegt der Trumpf für ein Team, was natürlich am Ende um den Abstieg kämpfen wird. Aber wenn das so durchgezogen werden kann, ja, dann wird der Klassenerhalt am Ende dastehen.
6 weiße Westen für Vasi. Das mit der Defensive ist wirklich ein richtig guter Punkt. Aber ja, das Tore schießen mangelt. Man hat nämlich die schlechteste Offensive. 14 Tore sind dann eben auch zu wenig. Und ja, das mit den knappen Ergebnissen ist ja eigentlich Copy und Paste das, was wir bei Union Berlin in der Champions League damals immer gesagt haben. Ne? Man hat irgendwie nie wirklich hoch verloren. David, traust du den Kiez-Kickern denn zu, dass sie so knappe Ergebnisse auch mal zu ihren Gunsten mehr rumreißen können in der Rückrunde?
Ja, also vor allem musst du auch mal zu Hause deutlich besser werden. Also ergebnistechnisch, weil sie spielen ja gut.
Erst nur ein Heimsieg.
Ja. Und überhaupt, unsere treffen ja auch nicht sehr häufig zu Hause. Also dieser Song, mir fällt der Name nicht ein, wenn wir ihn hören können, hören wir ihn alle. Der lief ja in der zweiten Liga auf Dauerschleife. Und wie oft habe ich den jetzt in der Bundesliga gehört? Also
3 Tore zu Hause geschossen. 3-10 zu Hause und auswärts 11-11.
Ja, also, das ist ja eigentlich komisch. Gerade für so einen Verein und gerade, ich meine, St. Pauli bei dem Heimpublikum. Also, das ist ja total merkwürdig. Aber, und das ist, wie gesagt, im Vergleich zu allen anderen, ich sehe eine defensive Stabilität. Die sehe ich beispielsweise bei Union noch nicht. St. Pauli schießt zwar noch weniger Tore, aber die Defensive steht. So, und das hast du bei Aufsteigern, kannst du häufig gar nicht, im Vergleich zu allen anderen, kannst du das häufig gar nicht so haben. Und wenn sie die Defensive so halten können, und das wird ja auch schwierig, und aber offensiv noch ein bisschen mehr nachlegen, wie, keine Ahnung. Aber im Vergleich, wenn ich alle Mannschaften sehe, ist St. Pauli, so kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie zumindest mal safe den Relegationsplatz erreichen. Da habe ich ganz andere Kandidaten aktuell, die schlechter sind.
Ja, das ist noch vergleichsweise glimpflich, wie das aussieht. Punktgleich ist man als Aufsteiger mit einem Club, der in der Europa League spielt. Die TSG Hoffenheim ging schon mit ordentlich außersportlicher Unruhe, hat der Herr Mannstein zu mir gesagt, in die Saison. Man hat ja diese Rosenentlassung gehabt, das ist ja ein riesen Personaltheater gewesen, das man da im Kraichgau hatte. Man hat ja unseren Sportsfreund Benny und ich, wir lieben ihn ja, Frank Kramer, der da die Fäden in der Hand hält. aber natürlich auch starke Spieler, die Europa League-mäßig natürlich auch richtig gut unterwegs waren, stellenweise. Unter Matarazzo, der da zu Saisonbeginn an der Seitenlinie stand, stellenweise ganz nette Spiele gezeigt, aber eben auch nicht wirklich großzügig. Man hat eben diese Europapokalbelastung mit dabei. Das lief eigentlich vergleichsweise gut. Wir klammern dieses Porto-Spiel mal aus. Prager war dieses schreckliche Spiel, genau. Es hätte noch deutlich schlimmer laufen können in der Europa League dafür, wie es in der Bundesliga schlussendlich ist. Ich bin sehr gespannt, David, was wir am Donnerstag im Stadion sehen werden. Aus Hoffenheim bin ich auch noch nicht wirklich so schlau geworden. Unter dem neuen Trainer Ilzer ging zwar ganz kurz bergauf. Dieser Sieg gegen Leipzig war dann schon irgendwas, wo viele nicht mitgerechnet haben. Also dieser Turnaround im Vergleich zu dem, wie man sich von Bremen hat zerlegen lassen, recht früh in der Saison. Das Spiel gegen Dortmund war ein richtig gutes, in Dortmund vor allem dieses 1-1 zu behaupten. Da hat man dann vielleicht doch gesagt, vielleicht spielen die ja doch gar nicht mal zu Unrecht Europa League. Aber es ist eben ja zu oft desaströs. Das haben wir jetzt gegen die Bayern am Mittwoch auch gesehen. Das hat eher so an erste Pokalrunde erinnert, haben manche gesagt, als an Bundesliga-Partie. Jetzt, muss man mal gucken. Das ist der erste Sieg jetzt gegen Kiel gewesen seit 9 Pflichtspielen ohne. Aber wie weit das am Ende das Hoffenheimer Team nach vorne spielt, weiß ich nicht, jetzt kommen schwere Spiele. Zweimal Europa League, dazwischen Frankfurt und Leverkusen. Heftiges Programm. Was sagt der Kramer-Versteher Scherb dazu?
Also ich habe einfach vorhin in der Vorbereitung einfach nur diesen Kader nochmal durchgelesen und habe gedacht, also eigentlich ist vom Kader her Wolfsburg in noch besser, gerade offensiv, wenn du dir das durchliest, ne? Wenn du Kramaric, Lojek, du hast Bülter als Joker, du hast Magin Berisha, du hast Tabakovic jetzt aus Berlin ja auch. Der gar nicht funktioniert, genau. Du hast, was weiß ich, Alexander Prass, den du vom Meistersturm Graz geholt hast im Sommer.
Der eine geile EM gespielt hat.
Funktioniert auch nicht. Tom Bischoff hast du, Anton Stach hast du. Das sind Namen, mit denen musst du in dieser Bundesliga, wir haben eben, wie gesagt, über den Unterschied zwischen Top 6 und dem Rest gesprochen, da musst du ums internationale Geschäft spielen. Ozan Kabak, okay, das nehme ich hin. Langzeit verletzt, bei weitem eigentlich der beste Innenverteidiger, fällt lange aus, hat noch kein Spiel die Saison gemacht. Aber davon ist abhängig zu machen, dass man am Ende 15. ist, ich weiß es nicht. Finde ich echt kurios, dass das nicht funktioniert. Christian Ilzer, ich meine, auch da haben alle gedacht nach diesem, was war das nochmal für ein Sieg? Gegen wen hat er, gegen irgendein großes Team hat er doch am Anfang gewonnen, wo man sich dachte, oh, Leipzig. Es geht doch. Das war gegen Leipzig, okay. Ja, da hast du dir gedacht, es funktioniert doch. Der Kader ist verdammt gefährlich, aber danach kam gar nichts mehr. Und jetzt ist man nicht irgendwie dabei im Abstiegskampf, man ist ganz tief drin.
Ja, David? Wir werden auf europäischer Ebene, David, du hast es ja eben schon gesagt, dann am Donnerstag das Duell zwischen zwei Mannschaften sehen, die gerade in ihren Ligen gegen den Abstieg spielen. Auch sehr schön. In Hoffenheim im Februar, im Januar haben wir sogar noch ein Träumchen. Ja, also mein Hoffenheim, mir gibt dieser Trainer nichts. Benny hat das eben schon richtig ausgeführt. Bei Pellegrino Matarazzo hätte ich irgendwie gesagt, ja, kriegt er irgendwie noch hin, Christian Ilzer. Sorry, ich sag's mal deutlich, wer ist das? Wer hat das, was hat er verändert? Ganz ehrlich, sagen wir es mal so, wie es ist. Die Offensive, mein Gott, also die müssten aus einigen Mannschaften Kleinholz machen, theoretisch, von den Namen her. Und ich bleibe auch einfach dabei, ich hoffe, die Hoffenheim-Fans werden jetzt nicht sauer abschalten oder so, aber ich brauche so einen Verein wie Hoffenheim nicht in der ersten Liga. Jeden Spieltag haben wir die lustigen Memes, wie toll das Stadion besetzt ist. Du hast eine Mannschaft, die eigentlich deutlich besser spielen müsste, tut es nicht. So, und Hoffenheim ist für mich das perfekte Beispiel einem von Dietmar Hopp, komm, wir gehen mal an irgendeinen komischen Standort, schießen viel Geld rein und die Mannschaft kann aber irgendwie nicht so wirklich was und, also jetzt zumindest aktuell.
Damals konnte sie was. Chinedu Obasi, Dembaba und Vedat Ibisevic gefällt das.
Ja, natürlich, aber das Problem ist ja auch, die Region, es fühlt sich doch niemand bei diesem Verein überhaupt heimisch oder so. Also mich würde doch auch mal interessieren, wie viele Dauerkarten die da überhaupt verkaufen. Dürften nicht sehr viel sein, von Mitgliederzahl mal ganz zu schweigen. Also Hoffenheim ist wirklich so ein Team und ich bin da kein Fan davon zu sagen, oh, wir brauchen jetzt andere traditionelle Vereine in der Liga, wenn die sportlich genauso viel Käse machen. Aber Hoffenheim hat keine Verbindung zu der Region, sie spielen schlecht. Dieser Verein gibt mir absolut gar nichts. Ich freue mich am Donnerstag, den Stadionpunkt mitzunehmen. Und das reicht dann auch.
Das reicht dann auch. Eine gute Nachricht habe ich dann vielleicht für dich. Du bist ja nicht so begeistert von diesem Stadionpunkt. Wir werden es uns am Donnerstag angucken. Aber vielleicht ist ja so wenig los, dass die Bayern, falls sie Meister werden, das sogar bei einem Gastspiel in Hoffenheim am letzten Spieltag bekommen wird.
Das umso mehr hoffe ich, dass die Meisterschaft...
Das wünscht man nicht mehr den Bayern.
Ja, ich hoffe, dass die Meisterschaft umso früher entschieden ist.
Die Schale gibt es dann trotzdem noch nicht.
Na, beim Heimspiel davor doch.
Na, dann gucken wir mal, wie spannend es am Ende wird und was die Mainzer mit Leverkusen machen. Hast du noch was zu Hoffenheim? Ansonsten bleiben wir in Baden-Württemberg, Benni.
Mhm.
Nee, also hast du nichts mehr dazu? Gut, okay. Nee. Und dann kommen wir zu einer Mannschaft, die, was soll man sagen, David, die ersten 5 Spiele in der Europapokal-Historie alle gewonnen hat und jetzt auf dem Relegationsplatz in der Fußball-Bundesliga steht. Wie geht das zusammen? Was ist da los bei Frank Schmidt?
Ja, man hatte den Downfall ja so ein bisschen befürchtet, dass er so krass wird, hätte ich jetzt nicht gedacht. Gerade wie gesagt, weil man ja auch in Europa überwintert und das ja sehr ordentlich gemacht hat. Aber ich glaube tatsächlich, und das haben die Heidenheimer zuletzt auch gezeigt, ich habe wieder so ein bisschen Hoffnung in sie gesteckt. Und zwar gerade was diese Wintertransfers angeht. Franz Kretzig, gut, ist die Frage, der ist in der Entwicklung, ob der jetzt gleich so weiterfliegt wie jetzt nach dem Einspiel, wo er einmal getroffen hat. Aber schlauer Transfer. So, und am allergeilsten Budu Zivtsivadze. So, und ja. Also das, es tut mir so leid für den KSC, für alle Karlsruher, dass sie den im Winter abgegeben haben. Weil das ist so ein unfassbar schlauer Move übrigens, und den hätten alle anderen auch machen können. St. Pauli, Union Berlin, hätten die alle machen können. Aber Heidenheim macht das. Und ich glaube unter anderem, diese zwei Spieler, also nicht nur die, sondern alle anderen auch, aber ich glaube gerade diese zwei Spieler können Heidenheim noch richtig nach vorne bringen. Und ich glaube, das werden sie dann im Gesamtkonstrukt auch hinbekommen, dass sie am Ende nicht vielleicht bis zum Schluss gegen den Abstieg spielen, das eventuell schon, aber dass sie am Ende des Tages definitiv nicht absteigen werden. Weil dafür ist jetzt auch der Kader breit genug. Du musst natürlich gucken, wie weit es jetzt noch in der Conference League auch noch geht. Ne? Ich sag mal so, mit dem Personal, was Heidenheim hat, und wenn du mal guckst, wer da jetzt alles dabei ist, also da muss ich jetzt Heidenheim nicht verstecken, ehrlicherweise. Also da gibt es eigentlich nur Chelsea, die jetzt total outstanding sind, aber der Rest, also da kannst du durchaus gewinnen und es ist keine Überraschung. Insofern, wie gesagt, ich glaube, an den zwei Personalien mache ich ganz, ganz viel fest, dass das in eine gute Richtung geht. Vielleicht täusche ich mich, ich glaube es aber eher nicht.
Ja, wir drücken die Daumen für die Playoffs gegen Kopenhagen, Benny. Bist du sofort dran? Kleiner Vorteil vielleicht, keine Kopenhagen-Fans in Heidenheim. Aber zu sehr sollte man sich dann auf Europa vielleicht doch nicht fokussieren, oder Benny?
Nee, ich stimme da David auch zu, dass es gerade finanziell für ein Team wie Heidenheim natürlich eine unfassbare Chance ist. Sogar die Conference League eher als die Europa League, das würde ich auch echt nochmal herausheben. Da wäre ein richtiger Run möglich, aber ja, die Breite des Kaders gäbe diese Doppelbelastung eigentlich für die Bundesliga nicht her, muss man auch dazu sagen. Also es würde tatsächlich wahrscheinlich Heidenheim on the long run besser tun, irgendwann dann frühzeitig zumindest in der K.O.-Runde auszuscheiden, dass man das letzte Drittel der Saison dann auch tatsächlich bestenfalls ohne Doppelbelastung bestreiten kann. Das würde auf jeden Fall helfen. Aber ich sehe es ähnlich. Ich war vor der Saison optimistisch, dass Heidenheim drin bleibt, und ich bin es ehrlicherweise immer noch. Man darf nicht vergessen, ein Leo Sienza zum Beispiel, der kam aus der dritten Liga. Der hat seine erste Hinrunde in der ersten Liga gespielt und hat immer mal wieder auch sein Talent und sein Können aufblitzen lassen. Ich glaube, die Rückrunde wird auch noch mal sehr gut. Wir haben einen Paul Wanner, wir haben einen Niklas Dorsch. Das sind alles, und Wanner, obwohl er 19 Jahre alt ist, das sind gestandene Bundesligaspieler. So. Und Zivtsivadze ist da eine Top-Ergänzung. Beziehungsweise, ja, wahrscheinlich der neue Stammstürmer mit Marvin Pieringer zusammen. Ich bin sehr gespannt, bin aber auch eher optimistisch, wenn ich sehe, was da unten gerade noch so passiert. Da kam die Niederlage gegen St. Pauli, ja. Aber wie gesagt, ich glaube auch an Heidenheim.
Kevin Müller übrigens mit Robin Zentner die viertmeisten weißen Westen in dieser Krass. Bundesliga-Saison. Wir drücken alle die Daumen, dass es für die Heidenheimer gut geht. Ich glaube, da sind wir alle drei uns einig. Sorgen muss man allerdings mit Blick auf den April haben. Man spielt gegen Leverkusen, Frankfurt, München und Stuttgart in diesem Monat. Ich sag mal so, in der Hinrunde hatte man dazwischen unter anderem noch ein Spiel gegen den FC Chelsea. Das könnte echt ein richtiger Hammerfrühling werden, falls es in der Conference League richtig weit gehen sollte für den Club auf Position 16 in der Bundesliga. 14 Punkte hat man aktuell dahinter. 11 hat Kiel, 10 hat Bochum. Wir fangen an im hohen Norden bei Benny und den Sorgen in der ersten Bundesliga-Saison für ein Team aus Schleswig-Holstein, dass es dann auch recht schnell wieder die letzte geben soll. Aber Feuerwerkmomente hatten wir tatsächlich einige mit den Kielern bis hierhin.
Feuerwerkmomente hatte man auf beiden Seiten, gegen Kiel und für Kiel. Das kann man, glaube ich, echt nochmal sagen. Also das sieht man auch durchaus an der Tordifferenz. Man hat da die meisten Tore von den Teams im Abstiegskampf, lässt ja auch für einen Aufsteiger, also für meine Verhältnisse jedenfalls, echt auch mutigen Fußball spielen. Aber das sieht man dann eben auch natürlich an den Gegentoren. 46 Gegentore, da kann man natürlich auch nochmal hier durch die Ergebnisse skippen, was da für Niederlagen dabei waren. Das kann dann auch mal richtig knallen. Dann hieß es eben mal 1-4 gegen Gladbach. Dann hieß es 0-3 gegen Mainz, dann hieß es, irgendwas kann ich mich noch erinnern, also genau, 1-6 gegen Bayern. Genau. Ja. So sieht das dann halt auch mal aus, aber dann kann man eben auch mal ein Spiel drehen. Oder Augsburg 5-1 wegklatschen oder sogar Dortmund 4-2 schlagen, wie kürzlich. Also, und wer da natürlich komplett raussticht, ist Phil Harris. Der Mann, der bei Homburg von Dresden an Homburg ausgeliehen wurde, in Saarland, letzte Saison noch. Regionalliga hat der Mann gespielt.
Und jetzt spielt er seine erste.
Was denn?
In Saarland.
In Saarland, da drüben. Naja, ich meine, in der Breite hinter Saarbrücken hat ja jetzt, okay, Elversberg hat das Saarland.
Ja, ihr wollt schon sagen, also.
Ja, es tut mir leid, David, ich nehme es zurück. Aber es geht mir um Phil Harris, der vorher noch Regionalliga gespielt hat und ja dann in die Bundesliga ins kalte Wasser geworfen wird und in der Hinrunde mal eben 7 Buden nach 11 Spielen auf dem Konto hat. Also romantischer kann man ja tatsächlich ja, seine Bundesliga-Karriere nicht starten. Sensationell und ja, der Mann.
Einer für gesagt, Nagelsmann.
Einer für Nagelsmann, Fragezeichen.
Ich habe das zuerst gehört.
Stark. Ja, aber so ein Spieler macht natürlich dann auch den Unterschied aktuell und hat sich da eben sehr schnell neben natürlich dem Japaner Machino zu den wichtigsten Spielern gemacht. Und Unterschiedsspieler sind das. Aber ja, wie gesagt, die Defensive, an der hapert es aktuell. Und da lässt Rapp natürlich mutigen Fußball spielen. Das macht Spaß auch mal, aber das tut eben auch mal weh. Und diese Taktik ist, glaube ich, für einen so leid mir es tut, für einen Aufsteiger auch trotzdem nicht die logischste oder zumindest nicht die effektivste.
Ja, leider blass bleibt unter anderem einer von anderen Hoffnungsträgern vielleicht angesehener und das ist ja einer der wenigen, den man vor dem Bundesliga-Start der Kieler schon kannte. Lewis Holtby, kann der irgendwie noch was dazu helfen, mit all seiner Erfahrung, die er schon hat, vielleicht das Ding nochmal irgendwie anzuschieben in der Rückrunde oder ist das Schiff schon untergegangen oder am Untergehen? Ist der Captain noch an Bord? David, wie geht's bei Kiel in die Rückrunde?
Also erstmal muss ich sagen, ich finde das Saarland total toll und fußballerisch machen die selten. So, und zu Holstein Kiel. ja, ich dachte zwischendurch mal, dass das Schiff schon am Untergehen ist, um jetzt mal in deiner Plattitüde zu bleiben. Aber jetzt, also die letzten Wochen haben mich durchaus optimistisch gestimmt, auch wenn man ja jetzt mittlerweile sagen muss, dass jetzt Borussia Dortmund jetzt offensichtlich ja kein Gradmesser mehr ist. Zu ja. Normalen Zeiten hätte ich ansonsten gesagt, was für ein geiler Sieg war es auch, aber wir wissen ja, wie gut Dortmund ist. Nein, Spaß beiseite.
Letzter Spieltag gegen Dortmund, da schließt sich dann der Kreis, ne?
Ja, ich hoffe doch. Wobei, ich glaube, um die Meisterschaft wird es dafür Dortmund nicht mehr gehen. Aber bitte. Wie gesagt, Hot Take. Aber Holstein Kiel, ja, weiterhin solide arbeiten einfach und darauf hoffen, dass mal was vom Laster fällt. Ich glaube, Volf Fuß sagt das auch gerne mal, aber ja, sie stehen halt da, wo wir es alle erwartet haben. Und dafür spielen sie halt immer noch vergleichsweise gut jetzt zwischendurch mal. Damit meine ich nicht die Abwehr, aber man kreiert offensiv immerhin mal. Und nochmal, wenn wir die alle unten vergleichen, ich sehe bei St. Pauli irgendwas Gutes. Ich sehe bei Holstein Kiel irgendwas Gutes. Bei Hoffenheim und Union sehe ich aktuell zum Beispiel wenig Gutes. Muss ja nicht so bleiben. Aber ne, wenn man jetzt die Kleinigkeiten nimmt, sehe ich bei diesen Vereinen gerade was, wo ich glaube, es könnte sich weiterentwickeln und das könnte den anderen, wenn sie auf ihrem Status quo stehen bleiben, gefährlich werden. Ob es so bleibt, keine Ahnung. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Kiel am Untergehen ist.
Und für den Glauben und die Fantasie, dass man den Klassenerhalt schafft, hat man ja auch keinen geringeren als Jay Tolkien jetzt in die Mannschaft geholt.
Oh Gott.
Also jetzt kann's ja reichen.
Also ich fasse zusammen, wir haben einen Kieler in die Nationalmannschaft geplaudert, wir haben einen für die Herr der Ringe auf der Bundesliga-Schale und wir haben, egal, Kiel ist Wahnsinn. Kiel ist fast so Wahnsinn, wie Wengen Wahnsinn ist.
So,
viel Spaß genau. Mit unserem Wochenrückblick. Habt ihr natürlich auch schon gehört. So, dann würde ich sagen, nehmen wir den letzten Club noch mit rein, der VfL Bochum. Und da würde ich gerne den Sack dann zumachen. Ich meine, Pauli hat was, Hoffenheim hat was, vor allem Heidenheim hat was, Kiel hat was, Bochum hat vor allem zu Hause. Und dieses Zuhause ist das, was sie vor allem auch gerettet hat in den letzten Jahren. Wenn man auf die Heim- und Auswärtstabelle blickt, sagen wir mal, kommt das noch nicht ganz so rüber. Okay, ein Punkt auswärts, neun zu Hause, aber man ist auf Platz 15. Ist aber auch schon wieder scheiße losgegangen, ehrlicherweise. Du hast Stöger verloren, Zeitler hat dann auch nicht so wirklich funktioniert. Da würde sich David wahrscheinlich fragen, ähnlich wie bei Ilzer, wer ist das? Man ist überhaupt, dass man in der ersten Liga geblieben ist. Ich weiß nicht, welchem Fußballgott man das zu verdanken hat, aber es war auf jeden Fall die bekloppteste Relegation der Fußballgeschichte. Defensiv ging es dann tatsächlich einigermaßen. Man hat sich die ersten Punkte gegen Kiel erarbeitet am vierten Spieltag und ansonsten war es relativ oft mau. Du hast dann natürlich die Hucke richtig voll bekommen Ende Oktober, verlierst zu Hause gegen die Bayern 5-0, dann in Frankfurt 2-7. Auf der anderen Seite hättest du das Ding in Dortmund aber auch gewinnen können vorher. Also die haben ja nicht schlecht gespielt. Das war dieser Freitagabend, glaube ich, wo es am Ende dann 4-2 für die Dortmunder heißt, obwohl Bochum ja schon 2-0 in Führung liegt. Das ist dann eben auch einfach Pech und nicht gut zu Ende gespielt. Ich finde es sehr, sehr schön, dass Dieter Hecking jetzt an der Seitenlinie steht, weil ich finde, das ist jemand, der das auf jeden Fall schaffen kann, diesen Club da irgendwie nach unten raus zu manövrieren. Man braucht aber schlussendlich auch einfach mehr Momente, wo das Ruhrstadion ist, wo man solche Momente schaffen kann, wie eben solche knappen, bitteren, für Pauli in der Hinsicht dann Heimsiege, wie wir es jetzt am Mittwoch gesehen haben. Du hast solche Mentalitätsleistungen, wie wir das jetzt gegen Leipzig gesehen haben. Dieses 3-3, Boadu, Dreierpack. Es ist, sind 8 Punkte aus den letzten 5 Spielen. So viele wie in allen 18 Bundesligaspielen davor zusammen über die Saisongrenze hinweggerechnet. Also irgendwie ist das schon ein Positivtrend zu erkennen. Auf der anderen Seite, zweitschwächste Saison der Vereinsgeschichte, 10 Punkte aus 18 Spielen. Auf der anderen Seite ist halt nicht wirklich tröstlich. Benny kann uns vielleicht weiterhelfen, was die letzten Absteiger in den letzten Jahren da unten so hatten nach 18 Spieltagen. 10 Punkte, schwierig. Und dann ist die Frage, wie viel sind es denn jetzt eigentlich wirklich? Und dann können wir vielleicht auch noch darüber sprechen. Okay, Pokal aus vielleicht auch noch erwähnt. Egal, erste Runde gegen den fast Drittligisten. Dieses Spiel gegen Union Berlin, wo man auch noch nicht wirklich weiß. Und das kann am Ende wirklich entscheidend werden. Wer kriegt denn da jetzt die Punkte? Der Feuerzeugwurf mit Drewes, je nachdem wie es jetzt ist, wenn das dann doch für Bochum gewertet wird, dann sieht das vielleicht schon wieder ganz anders aus.
Ja, definitiv die Partie, also man kann es sich nur wünschen, dass diese Partie nicht tatsächlich den Einfluss haben wird auf Abstieg oder Nichtabstieg, ne, für ein Team. Das wünscht man am Ende keinem, trotz Ausgleichen der Gerechtigkeit, die man sich natürlich wünscht durch so eine Scheiße. Du hast Boadu schon erwähnt. Ich glaube, da haben viele Bochumer gerade die Hoffnung, dass er zu dem Unterschiedsspieler und zu dem Torjäger wird, der bisher in der Saison gefehlt hat, beziehungsweise den man sich erhofft hatte. Ich meine, Philipp Hoffmann, Moritz Pruschinski, das sind alles, sorry, aber das sind solide Zweitligastürmer, aber das reicht nicht für die erste Liga. Auch Gerrit Holtmann, bisher, durchwachsen wie die gesamte Mannschaft. Tatsächlich aber ein guter Transfer war ja der Ibrahima Sissoko, der irgendwie im Mittelfeld auch den Laden so ein bisschen zusammenhält und wahrscheinlich der wichtigste Mann sogar ist im Mittelfeld. Die Breite spricht gegen Bochum, die Tore sprechen gegen Bochum. Ich weiß nicht. Mir fehlt die Fantasie, was jetzt hier den Bock umstoßen soll bei Bochum tatsächlich.
Den Bock umstoßen, da, endlich ist es da. Was machst du mit deinem Mikrofon da? Kruschelst dir fleißig durch die Gegend. Bochum scheint den Scherb nervös zu machen. Mann. Ja, David, kann Hecking das Ding rumreißen oder ist das Ruhrstadion da nicht energisch genug für?
Ich dachte, du sagst jetzt wieder irgendwas mit Untergehen oder so.
wir sind ja nicht an der Förde.
Vielleicht eine Sache, die ich noch hinzufügen möchte und die Dieter Hecking vielleicht noch ändern müsste, ist die Tatsache, dass man das lauffaulste Team der Liga ist, was ja wirklich auch ein bisschen merkwürdig ist dafür, dass man denkt, dass Bochum eigentlich immer nur hinter dem Ball herrennt. Aber ja, müsste man in der Hinsicht dann noch ein bisschen mehr tun vielleicht auch. Natürlich kann Dieter Hecking das, aber ich bin da ähnlich pessimistisch wie Benny, weil ich frage mich wirklich, ist das jetzt was Nachhaltiges oder ist das jetzt mal, wir haben jetzt mal ein paar nette Ergebnisse eingefahren, wir haben jetzt mal Leipzig vorgeführt. Da muss man ja auch fairerweise sagen, das war aus einer Situation, der jetzt ist auch alles scheißegal. So, dass das dann natürlich so ausgeht, ist natürlich Wahnsinn. Und sie hatten ja sogar die Chance, sogar zu gewinnen. Aber im Regelfall passiert sowas einfach nicht. Sondern dann hast du mal abwechselnd, mal zufällig mal so ein Ergebnis. Aber ist das was Nachhaltiges? Das glaube ich halt einfach nicht. So, und da stimme ich halt dem zu, was Benny alles schon gesagt hat. Und gerade im Vergleich zu allen anderen Teams, also ich glaub's eher nicht. Wie gesagt, da musst du das Ruhrstadion schon sehr anzünden, dass das wirklich irgendwie noch reicht. Vielleicht Relegationsplatz bestenfalls. Man hat tabellarisch und punktemäßig die Lücke ein wenig geschlossen, aber zum rettenden Ufer sind es trotzdem 7 Punkte. Ne? Mhm. Relegation, wie gesagt, 4 Punkte, das waren auch schon mal deutlich mehr. Aber boah, da sind andere Städte.
Rettendes Ufer für das Hacking-Schiff meinst du ja natürlich, David, ne? Ja, genau. Ja, guck mal. Also so in 3-4 Wochen noch interessante Spiele. Das direkte Abstiegsduell dann Kiel gegen Bochum. Danach ist Dortmund zu Gast im Ruhrstadion. Das könnten ja fast schon 6 Punkte sein, die man da mitnehmen kann.
Weiß ich nicht. Nein, also ich würde es tatsächlich, ja, ich habe ja, was trotz aller Rivalität, die man irgendwie auch den Ruhrpott-Vereinen neben Dortmund und Schalke immer zuschreibt, ich habe meine Sympathien bei Bochum auch ein Stück weit. Deswegen, ich wünsche es ihnen ja, dass hier was geht. Aber gerade im Vergleich, wir haben über diverse positive Faktoren bei Heidenheim und selbst bei Kiel gesprochen und auch bei St. Pauli. Und gerade wenn man da jetzt nochmal den direkten Vergleich hinsetzt, da fehlen mir die Argumente für Bochum. Also.
Ja. Ja, am Ende ist es halt kein Wunsch da unten, was da im Tabellenkeller passiert. Ich denke, wenn wir es uns wünschen, keine Ahnung, dann weiß ich nicht, Augsburg steigt ab.
Und Hoffenheim steigt
Hoffenheim.
Ab.
Pauli schafft es vielleicht nicht, Hoffenheim gewinnt Relegation gegen Magdeburg, keine Ahnung,
oh,
Heidenheim
nee,
bleibt
oh,
drin.
Oh nee, bitte.
Oder Union, weiß ich, ach, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, es ist nicht zu beeinflussen. Und es wird unfassbar spannend sein. Die Frage ist am Ende, wie viele Teams sind drin verstrickt? Mindestens mal 6. Wenn es nach uns geht, auch gerne noch ein 7. Team. Dafür kann auch ein 6. Team wieder rausfliegen. Gucken wir mal, was die Augsburger machen. Alles andere ist gedeichselt, weil dann kommt ja auch fast schon der BVB. Es bleibt eine spannende Rückrunde, die ja schon begonnen hat. Sowohl in Liga 1, in Liga 2 ist es fast noch enger, gerade was den Aufstieg angeht. Wir sprechen jetzt schon locker 90 Minuten. International ist viel los. Davids Tottenham bereitet ihm auch ganz schön Sorgen. Meine Arminia in der 3. Liga wird wohl auch nicht direkt aufsteigen. Das sind alles Themen. Benny Schalker sowieso immer ein großes Thema, sowohl emotional als auch sportlich. Es ist viel los in dieser Bundesliga-Saison und natürlich auch ganz vorne ist noch alles drin.
Ja, ganz genau. Und wenn die Bundesliga so weitergeht wie die Hinrunde, werden wir noch viele torreiche Konferenzen und torreiche Spiele verfolgen können und dementsprechend warten
die letzten Sky-Konferenzen.
Genau, die letzten Sky-Konferenzen. Deswegen wartet hoffentlich, und wir klopfen auf Holz, eine spannende Rückrunde der Saison 2024-25 auf uns und hoffentlich ein Meisterschaftsrennen, was sich gewaschen hat.
Und auch deshalb noch eine spannende Rückrunde, weil es auch in unserem Kicktipp-Spiel on the pitch minus Bully, wer nicht will, kann da gerne noch zumindest reingucken, wie Benny wieder weiterhin ganz Wochenenden nicht tippt zum Beispiel. Chelsea FC führt gerade mit 235 Punkten. Gratulation zur Halbzeitführung plus 18. Spieltag. Marcel ist tatsächlich auf Platz 2. Herzlichen Glückwunsch. 225 Punkte, 10 dahinter. Meine Wenigkeit hat es auf Platz 3 geschafft am Wochenende. 224 Punkte. Wir haben außerdem David, der mit Benny zusammen Platz 9 einnimmt. 198 Punkte. Ist dann doch schon ein bisschen Rückstand, aber die Rückrunde ist ja noch ein bisschen hin. Oder also das Ende der Rückrunde, da habt ihr noch ein bisschen was zum Aufholen. Von Kickbase möchte ich an der Stelle nicht sprechen. Wir fokussieren uns auf Kicktipp.
So ist es. Na gut.
Ja. Da wird noch was. Wo trägst du die Meisterschale hin?
Nach München.
Nach Hoffenheim, ne?
Ist es doch vollkommen klar, ne?
Damit sie Bayern hochheben können. Ja.
Ja, klar, ist doch vollkommen klar. Was ist eine Frage hier?
Ich habe dich übrigens nicht die Meisterschale in die Stadt der Werkself tragen sehen. Ich wollte es nur nochmal sagen.
Ja, ich wollte es auch nochmal sagen.
Allein deshalb will ich dann schon das Bayern, damit ich mir nicht wie in der nächsten Saison auch noch wieder diesen Quark anhören
kann. Das wirst du dir trotzdem noch anhören, solange du das da nicht hinträgst.
Mann, man kann hier wirklich auch nichts mehr sagen.
Nichts darf man mehr.
So, und wir sagen jetzt auch bald wirklich nichts mehr. Deswegen machen wir nämlich einfach Schicht im Schacht. Wir wünschen euch ganz viel Spaß natürlich mit den nächsten Bundesligaspieltagen und natürlich allem anderen, was im Fußball noch passiert. Der Europapokal geht wieder los, vieles noch mehr. Und dann hören wir uns entweder bei David im Podcast-Feed wieder, bei uns bei den Wochenrückblicken. Da gibt es natürlich auch noch alles aus Australian Open und Handball-WM und Wintersport, Streif und was hast du nicht alles gesehen. Also eine Menge los. Danke euch beiden und auf Wiederhören. Ihr habt die letzten Worte.
Jawohl, wir hören uns.
Sehen wir uns nicht in dieser Welt, dann spätestens in Bielefeld. Schönen Abend.